Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem akustischen Spaziergang. Auch diese Podcast-Folge Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren wird unterstützt von Tentacle Sync. Ich benutze die Track-E-Aufnahmegeräte. Die sind nicht viel größer als eine Streichholzschachtel, leicht und vor allem kann man auch mehrere Geräte miteinander synchronisieren. Sie steuern perfekt aus, werden über eine App gestartet und erleichtern mir die Arbeit enorm, denn ich muss mich nicht um die Technik kümmern, sondern kann in Ruhe spazieren gehen und Fragen stellen. Heute bin ich mit einem Musiker, Buchautor, Songschreiber und Radiomoderator verabredet, der mich fast mein ganzes Leben lang begleitet hat. Wolfgang Niedecken. Als er das erste Album 1979 unter dem Namen Wolfgang Niedeckens Bab rockt andere kölsche Leder rausgebracht hat, da war ich 8 Jahre alt. 3 Jahre später habe ich mir von meinem Taschengeld von drinne Nordrusse gekauft. Vor allem auch, weil ich diesen Aufkleber haben wollte, auf dem der prägnante Bab-Schriftzug auf blauem Grund war, den damals in der Schule alle auf ihren Taschen oder Mofas hatten. Heute sind wir Radiokollegen. Wolfgang Niedecken moderiert an jedem ersten Dienstag die WDR4 Songpoeten und ich bin an jedem zweiten, vierten und manchmal auch fünften Dienstag dran. Allerdings treffen wir uns nie. Das muss sich ändern. Es war gar nicht so einfach, einen Termin zu finden, was vor allem an Wolfgangs 70. Geburtstag lag, der am 30. März 2021, pandemiebedingt nur klein, aber trotzdem natürlich amtlich gefeiert wurde. Jetzt sind wir am Rhein verabredet, in seiner Heimatstadt, im wunderschönen Stadtteil Köln-Rodenkirchen. Wolfgang hat seinen Hund dabei und seine Frau Tina sagt auch kurz guten Tag. Und dann gehen wir los und es dauert natürlich überhaupt nicht lange, bis er von anderen Spaziergängern angesprochen wird. Seit dem Tod von Willy Milovic gibt es wahrscheinlich keinen bekannteren und beliebteren Kölner als Wolfgang Niedecken.
Also ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide es geschafft haben, nach all dem Trubel, den du natürlich in den letzten Wochen und Monaten hattest. Denn jetzt ist es fast ziemlich genau ein Monat her, dass du 70 bist. Was hat sich denn schon für dich in deinem Leben seitdem verändert? Macht das einen Unterschied?
Also vor allen Dingen hat sich verändert, dass ich fast einen Monat damit beschäftigt war, mich individuell bei den Leuten zu bedanken, was sie mir alles geschickt haben, an Ständchen, an Geschenken, an Geburtstagsglückwünschen. Das war alles so unfassbar liebenswürdig, ein altmodisches Wort. Aber das war so, sowas habe ich seit meinem Schlaganfall nicht mehr erlebt. Also beim Schlaganfall war das ähnlich, was da alles an aufbauendem Sätzen, an Briefen kam, das war auch unfassbar. Das hat auch wirklich geholfen damals. Mhm. Und jetzt habe ich wirklich auch nicht mit gerechnet, dass das so viel sein würde. Und ich wollte dann auch jetzt nicht das so mit einem Ding so, okay, ich bedanke mich bei allen und das irgendwie so posten und das war es dann. Und das war irgendwie, hat mir irgendwie widerstrebt. Mhm. Und deswegen habe ich es individuell gemacht. Und natürlich jetzt nicht den ganzen Tag immer, aber so immer so locker, so einen Nachmittag tatsächlich, immer von jedem Tag. Ne? Und ich bin immer noch nicht wirklich komplett durch damit. Aber mittlerweile weiß ich habe noch jetzt reichlich andere Sachen noch zu tun. Und das schiebt sich ja dann letztendlich dann alles auf. Und das ist immer so, bei uns zu Hause ist das so ein fester Begriff, Achtung Staugefahr. Wenn man zu viel aufschiebt, kriegt man das nachher nie mehr abgearbeitet. Also beispielsweise, als ich das Dylan-Buch geschrieben habe, habe ich auch irgendwann festgestellt, wenn ich jetzt alle meine Post selber beantworte, werde ich mit dem Buch nie fertig. Und dann ist ein Berg, den nenne ich gerne den Berg des schlechten Gewissens, der ist angewachsen. Und wenn ich darauf gucke, in diese Ecke meines Zimmers, sag ich, du Liebe, das muss ich auch noch irgendwann mal machen. Aber ich weiß auch jetzt nicht wann, weil da ist wirklich dann auch Staugefahr. Ja. Aber letztendlich schöne Probleme.
Definitiv. Ja. Wie geht es dir denn wirklich? Ich meine, jetzt ist ja auch dein Schlaganfall 10 Jahre her. Oder fast im November, richtig?
2. November.
2011. Wie fühlst du dich wirklich momentan körperlich, geistig? Ich meine, klar, wir haben natürlich alle die schwierige Zeit der Pandemie. Mhm. Was macht das mit dir?
Das ist ja jetzt auch schon wieder.
Grüß dich, Wolfgang.
Ja, hallo. Hallo. Nämlich?
Im Südbüro haben wir gesessen, da hat der Balu noch mit dem Parker da rumgehackt und wir haben eure Plakate verplakatiert in Köln.
Verstehe, in der Teutoburger Straße oder was?
Nee, auf dem.
Ubierring. Ja. Ja, erst hatten wir das Büro ja in der Teutoburger Straße, in meiner alten Wohnung. Und dann, danach dann erst, wurde das zu klein und da sind wir dann in Ubering umgezogen. Das war dann schon, da konnten wir uns ein bisschen mehr leisten, als wir uns dann, da ging das schon.
Ja, der Hotel Roland ist ja jetzt in Hoffnungsthal.
Ja, ja, ja. Machen
irgendwie nur noch André Rieu.
Ja.
Und Udo Lindenberg, oder?
Oh, ja, André macht alles Mögliche. Ja. Alles Mögliche, wo man Geld mit verdienen kann.
Tschüss. Tschüss. Aber das ist doch herrlich. Ich kann mir gut vorstellen, dass dir das ja sofort passiert. Du gehst vor die Tür und ganz Köln kennt dich und jeder hat auch wirklich eine Beziehung zu dir.
Es ist wunderbar. Mhm. Es ist wirklich, also es sind so viele rührende Geschichten. Letztens hat der Clouseau noch eine erzählt, die ich, wo ich gar nicht wusste, dass der dabei war. Hier bei der Böttiger.
Am Kölner Treff, genau.
Und ich erzähle die Geschichte auch schon mal ganz gern, aber ich habe da total vergessen, dass der Clouseau dabei war. Der wohnt schon mal bei uns. Wenn man, so. Und ich gehe da morgens runter und da der Müllwagen. Ne? Und der Müllwagen, wir haben vor dem Haus haben wir so eine Schikane. Und der Müllwagen parkte nicht, der hielt halt an und es wurde dann das eingeladen, was so in der Umgebung war. Mhm. Und der Verkehr staute sich natürlich. Und der Müllkutscher sieht mich, macht das Fenster runter und sagt, Hans, was machen wir denn jetzt mit dem FC? So, ich bin zu dem hingegangen und habe das natürlich besprochen. Weißt du, da hätte irgendeiner gehupt. Das war ganz einfach. Das war ganz einfach. Wir hatten wichtige Sachen zu besprechen. Also wenn die Leute gewusst hätten, dass, über welches wichtige Thema wir da reden.
Aber ich denke mal, die Leute, die im Stau hinter dem Müllwagen standen, haben jetzt nicht gesehen, dass du jetzt wirklich mit dem Müllkutscher gesprochen hast.
Doch, die haben mich ja gesehen. Die haben mich gesehen. Die Leute, die entgegenkamen, haben den Müllkutscher gesehen, bei dem vorne ein riesiger Plüschgeißbock im Führerhaus stand. Ja. Die wussten auch, es geht um Wichtiges. Das war
Wahnsinn.
Super.
Also über den FC müssen wir natürlich auch gleich noch sprechen. Das ist natürlich völlig klar, denn gerade entwickelt es sich ja zumindest in die richtige Richtung. Aber vielleicht trägt das ja auch zu deinem Gesamtzustand bei, den ich jetzt gerade angesprochen habe. Wie es dir denn wirklich jetzt halt geht und wie du ja mit der jetzigen Situation umgehst, aber natürlich halt auch mit dem Älterwerden und wahrscheinlich auch noch Verarbeiten des Schlaganfalls. Oder ist das nach 10 Jahren kein Thema mehr?
Also Schlaganfall verarbeiten bin ich lange mit durch. Mhm. Da bin ich wirklich ganz lange mit durch. Also das war so im ersten halben Jahr wusste ich, ich kann noch lange nicht alles wieder. Mir haben Worte gefehlt. Teilweise hatte ich auch noch so die rechte Seite etwas gelähmt oder gefühllos. Oder wenn ich mit Gitarre spielte, flog immer das Fleck dran aus der Hand. Ich habe dann nicht mehr gespürt, dass es da ist. Also und dann halt am schlimmsten war halt, dass ich bestimmte Worte nicht mehr wusste. Ja. Ich musste also viel Logopädie machen. Aber da war ich auch sehr diszipliniert und das hat auch, die haben sich auch wirklich große Mühe gegeben. Diese Leute, die von der Stroke Unit, die Logopäden und so, die haben immer meinen Termin am Schluss ihres Arbeitstages gelegt und sind dann zu mir nach Hause gekommen.
Oh ja.
Okay. Und es war schön, wir haben was gekocht.
Ja.
Und dann haben wir das in einer sehr gemütlichen Atmosphäre haben wir das gemacht. Da bin ich also heute noch sehr dankbar dafür. Mhm. Ich kenne die auch alle noch.
Ja, schön. Ja.
Ich kenne auch den Professor, der mich behandelt hat, Professor Fink. Mittlerweile ein Dudes-Freund. Ne? Irgendwann hat einer gesagt, wenn schon einer Gerion heißt und der behandelt einen, der seinen Sohn Severin genannt hat, ja, was soll das schiefgehen?
Das verbindet. Ja, das denke ich. Aber auch das, ich meine, das ist vielleicht auch eine typisch kölsche Art, aber ich finde, dass, wenn ich jetzt so dein Leben aus der Distanz halt betrachte, dass du sehr schnell sehr nah mit Menschen bist. Ist das so oder wirkt das nur so? Aber wenn du diese Geschichte ja alleine erzählst, dass auch das dann ein Dudes-Freund direkt halt dann wird oder nach der Zeit.
Ja.
Hallo.
Ja, also das ist, Also ich gehe grundsätzlich ungern Leuten auf den Wecker. Mhm. Ich gehe auch nicht unbedingt auf Leute zu. Aber wenn die Leute auf mich zukommen, bin ich nicht abweisend. Mhm. Das ist, glaube ich, ein Unterschied. Also mich kannst du in, passiert nicht, aber mich könntest du in der Kneipe stellen, mhm, und ich stehe vor meinem Bier und kommt jemand rein. Ich würde Tag sagen, mhm, aber ich würde dem jetzt kein Gespräch aufzwingen. Mhm. Gut, da bin ich halt in der passiven Rolle, aber ich weise dann auch keinen zurück. Sei denn es irgendwie so, dass das dann zu aufdringlich wird. Also,
aber ist das eine Entwicklung gewesen oder war das schon immer bei dir so? Oder hat das natürlich was mit deiner Popularität zu tun?
Nee, das war immer so. Das war bei mir immer so. Ich war immer, guck mal, ich habe mich ja auch nicht weit, ich habe mich auch nicht weit von der Stelle wegbewegt, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin ja am Klobigplatz aufgewachsen. Gut, ich war dann meine Jugend über in der Eifel im Internat, mhm, und später dann als möblierter Herr. Und dann aber in Köln Malerei studiert, das war am Ubi-Ring wieder. Ja. Ja, also ich habe irgendwann mal gesagt, in diesem 800-Meter-Radius ist alles passiert. Mhm. Rund um den Klobigplatz in dem 800-Meter-Radius. Mhm.
Und die Teutoburger Straße, gerade eben auch schon angesprochen, ist wirklich auch nur 800 Meter von der Severinstraße entfernt, wo du aufgewachsen bist. Das heißt also wirklich, wenn du damals auch schon zu Zeiten, als du noch Student warst oder zum Zivildienst, du warst eher so, wenn du in die Kneipe gegangen bist, man kannte sich wahrscheinlich so untereinander.
Schon als Kind. Mhm. Ich war der Niedeckensjung. Mhm. Das war ganz klar. Mhm. Ich war der Typ, der aus diesem kleinen Lebensmittelgeschäft, was erstaunlicherweise unglaublich lange überlebt hat. Mhm. Ja. Da waren schon die Supermärkte, haben eigentlich schon alles platt gemacht. Da haben meine Eltern das immer noch betrieben und dann später noch mein Bruder. Also einfach, weil das auch eine Institution war. Ich war der Niedrigensjung. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal auch gesiezt wurde, wie jetzt? Wieso sitzen die mich denn jetzt?
Wie alt warst du da? Kannst du dich dran erinnern?
Da ging ich auf die 50 zu. Ja?
Ich hatte jetzt gedacht, so mit Anfang 20 als mit dem Auto.
Nee, da ging ich auf die 50 zu. Ja. Und ich habe das dann auch, ist heute noch, also viele Leute duzen mich immer noch, ältere Leute sowieso, aber ist ja gut, wenn ich jetzt 70 bin, so furchtbar viele ältere Leute gibt es ja nicht mehr. Ja, also, die dann, aber, nee, das ist auch, ich muss sagen, das ist auch ein Privileg, so aufgenommen zu sein. Mhm. Ich kann dir da so viele, auch rührende Geschichten erzählen, Schlaganfall jetzt hier. Da war noch, lass das mal so 2-3 Monate nach dem Schlaganfall gewesen sein. Ich fahre mit meiner Tochter Isis zum Supermarkt, ich bleib draußen am Auto und sie geht rein, Und um einzukaufen, da kommt eine Oma im Rollator auf mich zu. Erstmal ging sie in eine andere Richtung. Dann sieht sie mich, kommt auf mich zu, klopft mir auf die Schulter und sagt, Junge, das ist so schön, dass es dir wieder gut geht. Und geht wieder zurück. Also das ist so, da denke ich, ja, das ist meine Stadt. Ich habe auch nie ein Problem mit dem Begriff Heimat. Also der ist ja natürlich missbraucht, der Begriff Heimat. Ja. Aber ich persönlich habe da überhaupt keinen Begriff, kein Problem mit. Für mich ist immer der Heimathafen, wo ich aufbreche, wo ich aber auch gerne wieder zurückkomme, ohne dass ich jetzt irgendwie kitschig unterwegs bin. Ja, also da habe ich eher Probleme mit dieser Kölsch-Besoffenheit. Aber ich fühle mich sehr wohl in meiner Heimatstadt, wo ich auch einiges dran auszusetzen habe, völlig klar. Aber ey, wo hat man nichts dran auszusetzen? Was ist makellos?
Hast du denn, ich sag mal, ein Problem mit all diesen vielen Hymnen, die auf deine Heimatstadt gesungen werden und jedes Jahr neue aufploppen?
Ja, das ist halt ein Geschäftsmodell. Ja. Das wird natürlich gern bedient. Mhm. Ja, also wenn man, sagen wir mal, ist im Karneval, dann singen die das auch im Stadion, singen die das auch natürlich gerne. Mhm. Wie toll das alles in Köln ist. Gut, da gibt's gute, da gibt's schlechte. Mhm. Wie bei allem. Ja, ja. Es gibt, ich habe ja dieses Lied geschrieben, Tausende von Liebesliedern. Mhm. Ne? Ja. Handel von der Stadt. Ja. Ne? Und ich habe da meinen Frieden mitgemacht. Mhm. Das ist auch in Ordnung. Ich kenne mittlerweile so viele auch Musiker, die, um ehrlich zu sein, wenn die keinen Karneval machen, können die von ihrer Musik nicht leben. Ja, das ist, muss man einfach einsehen, muss man auch wirklich seinen Frieden mitmachen. Da bin ich auch gelassener geworden. Eine Zeit lang hat mich das wirklich sehr aufgeregt. Und ich dachte, lieber, diese Randschmeißerei macht mich wahnsinnig. Aber mittlerweile, ich habe wirklich meinen Frieden damit gemacht.
Man weiß ja, dass also jetzt gerade als BAP wirklich groß geworden sind in den 80er Jahren, dass du dich auch wirklich vom Karneval distanziert hast. Wie war das denn vorher? Ich sag mal, auch als Kunststudent oder auch als Jugendlicher, hast du da Karneval gefeiert oder war das für dich nie ein Thema?
Also ich habe als Kind Karneval sensationell gefunden, weil in den 50er Jahren war das noch so. Du konntest mit deinem Cowboyhut und deinem Indianerfeder, konntest du außerhalb vom Karneval nicht rumlaufen. Dann gab es Ärger. Dann gab es richtig Ärger. Das ging nur Karneval.
Selbst also im toleranten Köln war ja, das durchaus ein Problem.
Ich weiß, mich hat mal einer bei meiner Mutter, wollte mich verpetzen, natürlich bei meiner Mutter nicht ging, weil meine Mutter hat immer hinter mir gestanden.
Ja, das finde ich auch.
Hat sich beschwert, dass ich da draußen schon wieder mit dem Cowboyhut rumlaufe, das wäre doch nur auf Karneval. Hat natürlich meine Mutter nicht gekannt. Ja, aber so, und dann, als ich dann, sagen wir so, in das Balzalter kam, fand natürlich auch großartig, ne? Karneval kannst du definitiv besser Mädchen kennenlernen. Ja. Aber wir haben dann beispielsweise in dem Alter schon mit der Band gespielt. Band ging ja mit 14 los. Ja. Und so, dass wir irgendwie dann auch tatsächlich gespielt haben, da war 15, 16, da haben wir schon in der Regel Karneval. Ich habe so einen Laden in der Eifel, in Meckenheim. Silver Dollar hieß der.
Das ist super. Da durftest du als Cowboy rein, ne?
Ja, ja. Und da haben wir, wir waren eine Coverband, oder? Ja, ne? Ja. Und da haben wir eigentlich von Weiberfasnacht an bis Dienstag jeden Tag gespielt. Guten Tag, jawohl.
Guten Tag.
Guten Tag. Geht gut? Ja,
wir haben im Fernsehen gesehen, dass ihr auch gerne spazieren.
Ja, das ist ja großartig. Der Weißer Bogen ist so.
Das ist das Schönste von Köln.
Weißer Bogen ist wirklich so eine unglaublich schöne Gegend. Ja, ja. Auch ganz jährlich. Mhm. Ist egal, welche Jahreszeit, dann ist es immer eine unglaublich schöne Gegend. Und ich finde auch schön, dass es wenigstens so eine Aue gibt, wo der Rhein auch mal überlaufen darf.
Ja. Und die Stufen förmig hier. Kannst da vorne laufen, hier. Du kannst es bis in den Ort rausgehen.
Ja, ne? Ist schon sehr schön.
Bitte? Mögen Sie Bärlauch?
Bärlauch, ja.
Hier, wenn Sie links gehen, zeig mal unter.
Die Ernte für heute, fürs Mittagessen.
Nee, ist aber schon zu spät.
Ist schon zu spät.
Sie haben ja Ahnung davon. Der blüht schon jetzt. Ne?
Ja, also, nee,
was muss man da machen?
Eine Pesto kann man gut draus machen.
Nee, das ist schon klar. Bärlauch, Pesto. Ja, herrlich.
Oh ja, liegt aber direkt schon hier.
Ja.
Der sieht
wie aus?
Gehen wir jetzt gleich mal vorbei.
Ja, da werde ich mal drauf achten. Ja.
Und wenn er blüht,
jetzt an der Bank, auf der linken Seite und den Weg vor der Bank rein, ungefähr 50 Meter linke Hand.
Da steht gut, wenn man das weiß, ist ja super.
Nehmen wir gleich mal an und ziehen mit.
Ja. Olivenöl dazu, Salz, Pfeffer.
Ja. Parmesan. Da haben wir Pesto, ne?
Sehr schön.
Ja, toll.
Wunderbar, Mittagessen ist gerettet.
Alles klar.
Ja, sehr schön. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, wunderschön. Oh Mann. Ja, wir sind abgekommen. Du bist im Silver Dollar als 14-, 15-Jähriger. Aber welche Musik habt ihr dann da gespielt? Habt ihr dann deine Idole gecovert?
Ja, wir waren natürlich auch jetzt nicht großartig. Ne? Also das waren das drei Akkordstücke. Ja. Ne? Also von Hang on Sloopy über Wild Thing bis Satisfaction, Get Over My Cloud, Tell Me. Weißt du, Kings, genau. Kings, Stones und Stücke, die einfacher, wo Beatles war bei uns natürlich problematisch, weil ich war der Einzige, der halbwegs einen Ton halten konnte. Ja. Und, aber so, und dann hast du, und dann eigentlich so die ganze Zeit über, auch als ich studiert habe, fand ich Karneval eigentlich eine wunderbare Gelegenheit, Fäden zu feiern. Ja, also wir haben dann reichlich Fäden gefeiert, war halt wirklich eigentlich eine Steilvorlage zum Fädenfeiern. Und dann kam irgendwann, ich mache jetzt mal einen Sprung, als wir schon mit Bab dann dran waren, mit Bab ging das ja so zart, ging das so 76 ging das los. Mhm. Da war ich im Studium schon fertig. Und dann hat die Eva Böll, mhm, die war verheiratet mit dem Clemens Böll, mhm, die hat am Schauspielhaus gearbeitet. Und die hat von uns...
Also von Heinrich Böll
Verwandtschaft? Ja, ja, mhm, also der Clemens, mhm, Clemens, der Klobig-Eck-Betrieb.
Ach, okay. Ach,
das der, ist war, ja. Der war Neffe von, ja, Heinrich Böll.
Ja, ja. Und Klobig-Eck, legendäre Kneipe, dein Wohnzimmer, ja, genau, wenn du nicht, genau, zu Hause warst.
Ja, genau. Mhm. Und so die Eva hatte so die Anfänge von Bab mitgekriegt und hat das dann dem Flim erzählt, mhm, was wir da machen. Der Flim war damals Intendant, mhm, und er fand das sehr interessant. Und er hat sich das dann angehört und gesagt, ob ich nicht Lust hätte... Mal was zu schreiben, was man aufführen kann. Also ein Musical oder irgend sowas in der Art.
Aber auf Kölsch.
Auf Kölsch, mhm, ja. Und fand ich natürlich super. Und dann habe ich mich so entlang dieser Geschichte von Jan und Griet, mhm, angeschlängelt. Mhm. Weil ich die ja auch von Kind an erlebt habe.
Ja, weil die, also ich kenne vor allem jetzt halt nur dann dieses Traditionschor Jan von Wert, die, ja, die, genau, Geschichte, ja, von, genau, Jan und Griet, ja, eigentlich jedes Jahr ja auch zu Weiberfastnacht nacherzählen und die das so als
Patron. Und zwar haben. Am Severinstor, wo ich, genau, aufgewachsen, ja, bin. Das hat, habe ich dann von Kind, ja, an habe ich das miterlebt. Ja. Das war, mhm, für mich eine ganz klare Geschichte. Mhm. Die wollte den Knecht nicht, die hat sich für was Höheres, mhm, interessiert. Und hat den weggeschickt und machte der im 30-jährigen Krieg, machte der Mörderkarriere, mhm, als Reitergeneral Jan, mhm, von Wert und kam dann wieder zurück. Und da wollte sie ihn und dann hat er gesagt, nee, wer hat hier was, wer hat sie dort.
Ja, ja, richtig, so, ja.
Und entlang dieser Geschichte, die wollte ich dann so multimedial, mhm, so, und die und da
reden
dann,
wir jetzt von Ende der 70er, ja?
Das oder? Jetzt sind wir 80.
80 schon, okay. Jetzt alles klar. Also da wart ihr, okay, wirklich dann mit Bab schon richtig groß. Okay.
Ja, schon, hm, noch groß noch nicht. Also 79 das erste Album, ja, gut, 80. Okay, dann 80 so auf dem Weg, so dass wir überregional, okay, so im Dunstkreis von, ja, Köln. Mhm. Dass da irgendwas, mhm, ging. Mhm. Ja, und dann haben wir, um dieses Ding multimedial auch auf die Bühne zu kriegen, haben wir gefilmt, mhm, haben uns bei den Leuten von dem Reiterchor Jan von Wert praktisch so embedded, mhm, ja, sagt man, mhm, ja,
ja, ja, genau.
Und haben die ganze Saison über gefilmt. Die 80er, mhm, die 79-80er Saison haben wir da gefilmt. Mhm. Ne? Sie sind mit dem Zug mitgegangen und alles Mögliche.
Ach, super.
Und bei dem, okay, und bei dem mit dem Zug mitgehen, was man dann nach langer Zeit zum ersten Mal dann auch nüchtern, mhm, erlebt hat. Ja. Und das war irgendwie so unfassbar, was am Straßenrand, ja, da abging. Die Leute von mir hat man gehört, die waren klasse, die, ja, waren super, die, ja, waren super. Ja. Aber was am Straßenrand, so diese Gier, wo man dann Leute weggestoßen hat, um an den Kamellen zu kommen. Und das war alles so, du lieber Gott, ich hab da nichts mehr zu tun.
Ne? Ja, okay.
Und dann habe ich, ja, darüber nachgedacht, ja, über das Ganze. Und von da an habe ich mich immer Karneval, mhm, woanders hinbegeben. Karnevalslucht, ja,
ja, ja, ja.
Und irrsinnigerweise beim Karneval 1981, mhm, nach Morlitz-Winden, mhm, und habe da verdammt nachher geschrieben.
Ach, ja, das war an Karneval, Wahnsinn.
Das war, okay, am Rosenmontag, das war Rosenmontag 81. Mein Vater war am 18. September 80 verstorben. Mhm. Und ich hatte dieses Thema, ja, die ganze Zeit im Kopf, ja, hat mich wirklich sehr beschäftigt mich auch heute noch, mhm, wie selbstgerecht ich da war. Und wir haben es nie ausgesprochen. Und da habe ich dieses Lied geschrieben und eben dann auf dem nächsten Album ging das dann mit dieser Karnevalsgeschichte noch weiter. Mhm. Da habe ich dann so viel über Karneval nachgedacht, dass ich nicht für Koche geschrieben habe.
Genau.
Und was das war
von drinnen noch Drusse drauf war, ja, was ja dann wirklich so euch eigentlich als Anti-Karnevals-Band, ja, wirklich, ja, ja, geoutet hat. Ich glaube, dreimal auch mitgegangen im Rosenmontagszug, weil mein Patenonkel, der war damals Präsident von einer Karnevalsgesellschaft und hat mich halt dann auch so als Jugendlicher da halt rangeführt. Erstmal als Kamellejung bin ich mitgegangen, ja, der also nur die Sachen mitbringt. Und ich fand es so enorm, diese Energie zu spüren von diesen Millionen Menschen, die ja, ja, ja wirklich da am Straßenrand stehen. Und ich sogar dann als Jugendlicher dachte, die sind alle nur meinetwegen da. Ja. Ne? So, da du kommst dir wirklich vor wie der Prinz. Also von daher, ich fand das wirklich ganz fantastisch, diese Begeisterung der Menschen zu sehen, was du gerade eben so als Gier bezeichnet hast, dass die Leute wirklich dann, und das ist ja, glaube ich, also das wurde uns damals gesagt, als ich das erste Mal mitgegangen bin, Vorsicht an der Severinsstraße, da ist es ganz eng, da sind die Leute ganz wild und es geht halt richtig, also deinem Heimatfädel, dass es da wirklich besonders halt zur Sache geht. Aber ja, also ich muss sagen, ich fand das wirklich toll, aber ich hatte dann auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, oh nee, das ist mir alles zu viel, bin dann lieber irgendwo anders hingefahren und hatte mit Karneval auch nichts zu tun. Vielleicht ist das auch normal.
Das hat sich aber alles wieder, das hat sich alles wieder wunderbar gelöst, diese ganze Geschichte. Auch da bin ich mittlerweile, erstmal muss mal sagen, 1985, glaube ich, 1985 ging er mit der Stummsitzung los, wo dann auch der Karneval auch mal eine, was sagen, ein anderes
Linke,
Türchen geöffnet
ganz genau,
hat.
Die linke Szene was, und da richtig das Festkomitee einen von Latz bekommen hat, weil das war natürlich wirklich noch eine andere Zeit als jetzt heute im Jahr 2021 oder die letzten 10, 15 Jahre.
Also durch die Stummsitzung hat sich vieles, war ein wunderbares Korrektiv, so kann man sagen. Und dann sind auch natürlich auch andere Leute in den Karneval gekommen, also sagen wir mal, hier der Ritterbach oder beerdigen so Situation,
Kuckelkorn, genau.
Also das sind ganz andere Leute. Die haben auch ein ganz anderes Weltbild. Das sind nicht diese bräsigen dicken Karnevalspräsidenten, die kommen her, Freunde.
Also die habe ich halt auch nicht mehr bewusst halt miterlebt. So, ne? Also jetzt, das war ja dann wirklich eher 70er, vielleicht eine 80er Jahre oder dann halt auch so nach dem Krieg, wo dann halt auch politisch das Ganze mit Sicherheit auch nicht ganz so korrekt war, was da noch an Überbleibseln aus der Nazi die Zeit war. Ne?
Und von da die Krönung, dieses Thema noch, bevor wir abzuschließen.
Ja, stimmt.
Der Kuckelkorn wollte immer mich gerne mal sprechen und mir einen Vorschlag machen. Ja. Und ich hatte noch nie großartig Zeit dazu. Und irgendwann war das schon wieder. Der Karneval, die Saison ging.
Für die geht die Saison natürlich im Sommer los.
Ja, ja, also genau.
Mit der Planung.
Und er wollte, ja, komm, dann wir treffen uns jetzt. Ja. Dann haben wir uns getroffen. Das war wirklich sehr angenehm. War auch sehr erfrischend zu hören, wie der sich das alles so vorstellt. Ja. Und hat mir dann vorgeschlagen, dass ich einen dieser Mottowagen gestalte.
Ja, als Maler, als Künstler dann ja auch. Ja.
Und wir haben uns dann länger unterhalten. Da kann er so auch gerne auch zum Thema Afrika, weil ich ja dieses Rebound-Projekt für die ehemaligen Kindersoldaten da mache. Ja. Und und wir haben es lange unterhalten, mindestens eine Stunde, also wenn nicht zwei. Mhm. Also, und dann ganz am Schluss sagte er, ob ich das dann machen würde. Und ich sagte, tut mir leid, aber die Probleme Afrikas,
die kriegen wir nicht auf einen Karnevalswagen.
Mhm. Und dann hat er den sensationellen Satz. Sagte, dann machen wir halt zwei. Und das war so situationskomisch, dass er mich damit auch wirklich hatte.
Ja, super.
Also wenn ich etwas liebe, dann ist das Situationskomik.
Ja, absolut.
Ne? Und ich sage, okay, da waren wir zwei. Passt natürlich auch nicht auf zwei.
Aber du warst definitiv geschlagen.
Ich war geschlagen. Super. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit den Leuten, die diese Wagen dann auch ausführen. Und haben Ideen entwickelt. Ja. Und dann haben wir zwei wunderschöne Wagen gemacht, wo ich also auch richtig stolz auf mich, dass wir das gemacht haben. Und dann habe ich am Silveren Store dann auch, nicht am Silveren Store, am Silveren Skirchplätzchen auf der Tribüne gesessen. Und dann kamen die Wagen an und alle haben sich gewundert, der Niedecken sitzt da. Gut, das war in der Zeitung angekündigt, der Niedecken zwei Wagen entworfen hat. Und die waren auch klasse. Und von da an ist eigentlich so, dass es gut für die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, ist das vielleicht immer noch der Nietzsche Kuchen Niedecken. Ja. Aber ich bin der nicht mehr. Ja. Definitiv nicht mehr. Ja. Ein paar Jahre später bin ich sogar mitgegangen, oben auf dem Wagen vom Zugleiter. Ja. Und das war schön, es war wunderbar. Und die Leute haben sich auch gefreut, mich da zu sehen, so als wenn ich. Okay, jetzt fing der dann, ach gut, dann sind wir ja beruhigt. So.
Dann können wir in Ruhe jetzt alle zusammen feiern. Ja, das hat schon wirklich eine besondere Energie, das muss man sagen. Ja, und dann, wir haben es kurz angesprochen, die andere Energie, die uns allen fehlt, die zumindest auch ein bisschen ein Fußballherz haben. Das fehlt dir halt absolut, denke ich mal auch, dass du nicht ins Stadion gehen kannst und beim ersten FC Köln momentan die Ränge wie überall anders halt auch leer sind. Aber es geht zumindest aufwärts. Hast du schon mit Friedhelm Funkel gesprochen?
Zu dem jetzt noch nicht. Also das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, schon wieder ein paar Jahre her. Ja. Aber er ist ein sehr angenehmer Kollege. Also ja. Ganz als Kollege, angenehmer Zeitgenosse, der auch, wie soll man sagen, diese ganze Geschichte nicht nach Schema F angeht. Ja. Der weiß auch, dass die Mannschaft gut ist, dass keine Schlechten bei sind, da sind keine bei, die sich hängen lassen. Oder die Mannschaft hat sehr an der Kondition gearbeitet. Die haben einen Willen, die wollen jedes Spiel gewinnen. Und die haben einfach unglaublich viel Pech gehabt. Mhm. Und zwar in den letzten 2 Jahren genau genommen. Die letzten 2 Jahre, ich hatte letztens einer gefragt, was ich dann auswechseln wollte, die Mannschaft, den Trainer oder den Vorstand. Ich sage, wenn dann den Fußballgott, weil der hat uns jetzt 2 Jahre lang hängen lassen. Ja. Also es war wirklich, und jetzt haben wir tatsächlich dann
die
auch mal
die letzten beiden
wieder,
Spiele auf jeden Fall mal Glück
die letzten
gehabt.
Beiden Spiele haben wir
so,
dann auch
endlich
mal.
Endlich haben wir mal Walk and Talk mit Hund. Ja. Also du hast immer einen Hund auch, ne? Oder?
Ja, also fast immer. Ja. Fast immer die Trauerphasen, wenn die Hunde tot sind. Ja. Dann so schnell wieder kaputt eine neue. Das ist eigentlich nicht. Die Trauerphase muss ordentlich abgelaufen sein. Und Gott sei Dank haben wir jetzt so seit ungefähr einem Jahr wieder einen Hund. Der Hund davor, der ist dann wieder jetzt Ruhe. Mhm. Die Trauerphase dauerte da 1,5 Jahre.
Oh ja.
Mhm. Ja, das war also
wie lange war
vor allem
bei
der
hier?
Tier. Mhm. Der war 13.
Oh ja.
Der war 13. Mhm. Das war die Fussel.
Ja, also das muss ich sagen, finde ich halt total schön. Also auch bei einigen deiner Lieder ist für mich zum Beispiel bei dem Song, den du für deine ehemalige Frau geschrieben hast, Ains für Carmen um Insel, Minge Hunk, Jens, das ist für mich halt so, also das ist einfach dann so ein Bild, was du irgendwie da erzeugt hast, was ich total schön finde. Also wann hattest du deinen ersten eigenen Hund? Bist du, also als du ausgezogen bist, war das dann direkt für dich halt klar, du möchtest auf jeden Fall ein Tier auch an deiner Seite haben?
Nee. Also mein erster gefühlter Hund war der Hund meines Onkels Albert in Unkel am Rhein. Der hatte einen riesigen, für meine damalige Verhältnis, einen riesigen Neufundländer. Mhm. Botan hieß der. Das war mein Freund. Das war
klingt
also
auch so.
So. Und ich wollte eigentlich immer einen Hund haben. Das ging halt in der Stadt nicht. Und als ich in der Teutoburger Straße wohnte, als ich da Kunst studiert habe, habe ich meinen Kater zugelegt. Der Kater war auch sehr hilfreich, weil zu der Zeit war in der Südstadt, war noch vor der Sanierungszeit, also ziemliche Rattenplage. Und der Erwin hat alle Ratten weggeputzt. War sensationell. Der war großartig, der Kater.
Warum hieß er Erwin? Gibt es dazu eine Geschichte?
Der hieß Erwin nach einem Onkel, den ich hatte, der mich irgendwie von seiner Physiognomie an diesen Kater erinnert hat. Ich weiß auch nicht. Also okay. Erwin ist nur wirklich ein Name. Ja. Der ist also jetzt auch nicht besonders nicht besonders cool oder irgendwas. Ich fand es gut, Kater Erwin zu nennen. Der war legendär. Erwin war super.
So. Der Rattenfänger.
Und der ist dann leider gestorben. Auch hat wohl irgendwo einen Rattenköder gefressen. War ganz, ganz schlimm. Und ich habe da ziemlich drunter gelitten, als dieses Tier gestorben ist. Ich erspare die Einzelheiten. Ja. Und da bin ich mit meiner damaligen Freundin dann ins Tierheim, ins Konrad-Adenauer-Tierheim da am Fortuna-Stadion und geguckt. Und dann hat mich eben ein ungefähr 4 Monate alter reinrassiger Straßenköter dermaßen nicht beachtet. Die ganzen anderen Hunde, die wollten mitgenommen werden. Und der hat mich einfach in die Scheiße mich interessiert, hat an so einem Baumstamm weitergeknabbert. Irgendwie scheint dieser Hund genau mein Beuteschema getroffen zu haben. Dann ist jetzt der dritte Hund in diesem Beuteschema. Okay. Die sahen alle so aus.
Ah, okay. Ah ja, okay. Dann, ja, super.
So, und dann habe ich den mitgenommen. Das war die Blondie. Die hieß auch schon so, zu meinem Leidwesen. Hatte eigentlich andere Namen ausgedacht, aber die hieß, die hörte auf Blondie.
Und dann war das
beim Tierheim heißen schwarze Hunde Blackie, braune Hunde Brownie.
Ja, und das war der Blondie.
Ja, und die hieß so. Okay, die Blondie. Und dann habe ich mich damit abgefunden und das war wirklich ein ganz großartiger Hund. Der, die brauchte keine Leine. Die ging einfach, die war immer bei mir. Die war einfach da. Egal, wo ich hinging, die war da. Wenn ich auf die Bühne ging, dann wusste die, die hatte in ihrem Körbchen, das Körbchen war auch in einem Flight Case drin.
Wahnsinn.
Hat die da drin gelegen. Der Balu hat, von dem eben die Rede war, der Balu hat die Einnahmen des Tages unter das Körbchen getan. Da kam keiner ran. Die wusste also genau, wer darf da ran und wer nicht.
Ja. Also ja, damals wurden die Einnahmen wirklich noch bar ausbezahlt, oder was?
Ja, ja. Ah, ja.
Okay.
Das war so in den Jahren, den Balu. Meistens wurde, vor allen Dingen die Abendgasse.
Okay.
Die Abendgasse. Das wurde dann natürlich irgendwann immer weniger mit Abendgasse, weil die waren alle ausverkauft im Vorfeld. Ja. Aber da wurde wirklich unter der Blondie wurde die Tagesgasse.
Wurde Cash runtergepackt.
Das war super. Und diesen Hund...
War der auch damals dann mit auf dieser Reise in die Türkei, als du den Song geschrieben hast? Ja, der war immer bei dir,
den Song habe ich geschrieben in Griechenland, auf der Insel Kythera.
Ah, okay.
Kythera ist unten an der Peloponnes, eine kleine vorgelagerte Insel. Kythera
Aber Griechenland ist eh auch so eines deiner Lieblingsreiseziele, oder? Also zumindest jetzt für das Dillenbuch bist du auch nach Kreta gefahren, um dich darauf vorzubereiten, also auf die Reportagereise. Ja. Ne?
Ich bin sehr viel in Griechenland gewesen und ich hoffe, dass wir dieses Jahr würden wir mit dem Auto wieder hinfahren, sonst kann ich den Hund nicht mitnehmen.
Ja.
Ich habe keinen Bock ohne Hund.
Super, das finde ich toll, wirklich. So, aber auch das, du fährst gerne lange Strecken mit dem Auto, denn auch das fand ich toll, jetzt wirklich nochmal durch dein Dillenbuch nochmal zu hören, dass du ja wirklich damals auch mal mit dem Auto bis nach Marrakesch gefahren bist und alle Dillen-Alben komplett durchgehört hast. Bist du schon öfters? Okay, einmal habe ich auch die Strecke gemacht. 1993 bin ich mit zwei Freunden, da haben wir an Karneval einen alten Mercedes-8er an der Theke für 500 Mark gekauft. Der hatte eine schlechte Kompression, aber er sagte, ja, wenn er damit in die Sonne fährt, ist kein Problem. Jetzt hier im Winter springt er nicht so gut an, stellt er den schön an den Berg, dann rollt er den anderen, geht er. Und dann sind wir mit dem Auto bis wirklich nach Zagora sogar vorbei, bis in die Sahara. Also wir sind wirklich, also die ganze Strecke. Wunderschön. Valle du Drac. Wunderbar. Ja. Also deshalb muss ich sagen, das fand ich einfach toll. Also diese Art von Roadtrips, das ist wirklich das, was du auch liebst. Ne?
Das liebe ich sehr. Also ich weiß jetzt nicht, wie das, wir haben das jetzt lange nicht mehr gemacht. Also, dass ich bis nach Marokko vorgefahren bin und dann eben Frauen und Kinder am Flughafen abgeholt habe, das ist schon jetzt einiges her. Die Mädels sind mittlerweile aus dem Haus, sind erwachsen.
Ja. Und, Opa bist du auch mittlerweile.
Opa bin ich auch jetzt Doppel-Opa, innerhalb von 9 Tagen.
Ah, okay.
Erst machte mich mein Sohn Robin zum Opa. Und Aschermittwoch war voriges Jahr. Und 9 Tage später.
Okay.
Die Isis.
Ich gebe zu, ich wusste jetzt nur von deiner Tochter, dass die nämlich dann ja eigentlich bei euch eingezogen ist. Das war ja genau zu
Ja, so, Zeit also die auch, ist ne? einen Monat vorher, damit das Kind ja im Klösterchen geboren wurde.
Ja, hervorragend. Wenigstens Köln als Geburtsort im Pass. Sehr schön.
Was bei meinem Sohn Severin nicht so ist, als der Severin geboren wurde, 83, mussten wir extra nach Bergisch Gladbach ins Vinzenz Palotti Krankenhaus, weil da war die einzige Stelle, wo der Arztvater dabei sein durfte.
Das war damals so. Ich weiß nur, dass das Vinzenz Palotti in Bensberg nämlich sowieso halt so eine ganz tolle Gynäkologie haben soll, dass ich also jetzt Freundinnen von mir extra da aus Köln hingefahren sind halt auch. Also das war damals dann auch schon so, dass du dabei sein durftest.
Das war der Grund, ich wollte dabei sein. Mhm. Robin war dann eine Hausgeburt, ist in der Teutoburger Straße geboren.
Wow. Ja.
Und dann die beiden Töchter, Isis und Jojo, die sind beide im Klösterchen geboren, so wie ich auch.
Ja. So. Sehr schön. Ja, also ich meine, große Reisen oder Dinge jetzt zu planen, hast du irgendwie, also wäre das jetzt so eine Sache, wo du sagst, komm, Pandemie hin oder her, ich setze mich jetzt ins Auto, weil ich gehe mal davon aus, als 70-Jähriger bist du doch wahrscheinlich jetzt schon geimpft, oder?
Ich habe eine Impfung jetzt. Ja. Die nächste Impfung wird nächste Woche sein. Das ist auch in Ordnung. Ich wollte mich nicht vordrängeln. Und, ja.
Aber planst du irgendwas jetzt auch an Reisen, an
also,
Urlauben?
Also momentan ist wieder alles so, dass man ein bisschen die Luft anhält, ob es wird oder ob es nicht wird. Ja, also momentan sieht es ja wirklich so aus, dass genug Impfstoff dann da sein wird im Laufe des Mai und dass man dann im Juni dann auch aufheben kann, diese Priorisierung, was natürlich sehr wichtig ist. Ich verstehe das schon, warum das jetzt priorisiert ist. Klar. Gar keine Frage, ja. Alles in Ordnung. Aber wenn das dann nicht mehr notwendig ist, dass es dann auch richtig in die Buschen kommt, und man muss nämlich dann auch wirklich gucken, dass man bis zum Herbst das auch gut geregelt kriegt, sonst droht uns die vierte Welle. Und wenn es eine vierte Welle droht, dann, dann sehe ich eigentlich auch schwarz für irgendwelche Tourneen und für alle mögliche, für Gastronomie. Also wir müssen jetzt irgendwie das so hinkriegen, dass man das Ding jetzt in diesem, noch vor dem Herbst, im Griff hat. Deswegen kann ich wirklich alle Leute nur auffordern, lasst euch bitte impfen, denn da hilft jetzt auch kein Zaudern mehr.
Wovor hast du am meisten Angst, wenn du an die Pandemie denkst? Also ich denke mal, es geht dir jetzt wahrscheinlich weniger um deine persönliche Karriere. Da hast du wahrscheinlich für drei Leben genug erlebt. Natürlich möchtest du wieder auf die Bühne, das ist mir klar. Aber wenn ich an die Pandemie denke, ist halt dieser soziale Frieden halt sehr fragil. Was macht dir wirklich am meisten Sorge? Worüber machst du dir Gedanken, wenn du die Nachrichten liest oder darüber was hörst?
Es ist definitiv so. Dieser soziale Frieden, dass man in letzter Zeit so den Eindruck hat, dass die Leute sich mehr auseinanderbringen lassen, dass man den Spaltern eine Chance gibt. Man darf diesen Spaltern keine Chance geben. Also diese ganze Querdenker-Geschichte, die haben es ja nun schon im vergangenen Sommer versucht und Gott sei Dank nicht geschafft, wirklich einen Keil reinzutreiben. Und da darf man nicht nachlassen. Wenn das passiert, wenn das Vertrauen, oder wenn das Urvertrauen in die Demokratie plötzlich verschwindet, dann haben wir richtig ein Problem. Weil ich will nicht sagen, dass Demokratie das Kolumbus-Ei ist, aber es ist noch nichts Besseres eingefahren als Menschheit. Es ist noch nichts Besseres eingefahren und das gilt es zu schützen. Wir müssen dafür als Demokraten einstehen. Also ich habe ja schon mal auch in irgendwelchen Interviews gesagt, dass diese Wahl zur Unzeit kommt, natürlich. Also ich damals, als das losging und die ersten zwei Monate vergangen waren, habe ich gemerkt, dass es richtig eine ernste Sache ist, daran, dass plötzlich alle Politiker am gleichen Strang gezogen haben. Hoppla, wenn das so ist, dann ist das wirklich eine ganz, ganz ernste Sache, wo wir alle sehr diszipliniert sein müssen. Und mittlerweile durch den Wahlkampf ist er natürlich, jetzt hast du irgendwie so eine, keiner will der Überbringer der schlechten Nachricht sein.
Es ist halt so ein Wettkampfding irgendwie unter den Politikern. Kommen dann mit irgendwelchen obskuren Ideen dann teilweise, um halt irgendwie Wahlkampf zu machen. Aber würdest du dir wünschen, dass eine Angela Merkel noch länger an der Macht ist?
Also ich glaube, dass es nicht viel bringen würde. Obwohl ich die also jetzt spätestens seit dieser Flüchtlingskrise habe ich einen ganz anderen Blick auf die Angela Merkel. Ja. Also ich habe die, kann man ganz einfach sagen, ich habe die nie gewählt, aber die hat, was die Flüchtlingskrise betrifft, so viel Eier bewiesen, dass ich das überhaupt noch nicht kannte. Und da ziehe ich meinen Hut vor. Das muss man aber auch sagen können. Ich habe da keine Klientel zu befriedigen. Also meine Hochachtung dafür, dass die wirklich dermaßen auch für ihre Werte eingetreten ist. Und jetzt je nachdem, wie diese Wahl dann jetzt ausgeht, ist es wahrscheinlich auch gut, dass dann auch mal so ein
Wechsel kommt.
Ein Wechsel stattfindet.
Ja, könnten wir natürlich jetzt zum Bob Dylan-Titel wiederkommen. Times they are changing.
Ja. Things have changed hat er ja auch gesungen. Ne? Das war noch viele Jahre später. Things haben ja auch viele Sachen sich schon geändert. Ja. Ne? Also viele Sachen haben sich geändert und mittlerweile sind andere Generationen dran. Mhm. Aber die Probleme werden nicht weniger werden. Ja. Mit Sicherheit nicht. Und dafür brauchst du, wie soll man sagen, ein Personal, das für Werte eintritt. Ja, denn populistische Entscheidungen zu treffen, ist das Einfachste der Welt. Das macht allerdings überhaupt keinen Sinn, weil das ist dann nur noch Tagesgeschäft. Dann ist dann überhaupt nichts mehr, was irgendwie mal auf eine längere Sicht geplant ist. So in der Pandemie konntest du über eine lange Zeit wirklich nur auf Sicht fahren. Das einem vorzuwerfen, halte ich übrigens auch für Blödsinn. Ja. Eine ganze Zeit lang. Weil das hat ja noch keiner.
Das ändert sich ja jeden Tag irgendwas. Ne?
Ja, hat ja auch noch keine Erfahrung damit gemacht. Ja. Ja. Mhm. Also, dass die spanische Grippe, das war vor fast 100 Jahren oder vor 100 Jahren doch, Ende Ersten Weltkrieg. Ja. Das hat keine Erfahrung damit gemacht. Und die anderen großen Seuchen, die sind halt. In anderen Kontinenten gewesen. Ne? Ja.
Bist du denn jemand, der sehr gut im Hier und Jetzt leben kann, also im Augenblick?
Ja, ich lebe sehr. Also ich kann, ich bin kein Nostalgiker, der sich danach sehnt, wie es vor 50 Jahren war. Ich weiß, was vor 50 Jahren passiert ist, und ich würde aber bestimmte Fortschritte, also Auswirkungen des Fortschritts heute, würde ich ungern missen wollen. Mhm. Also banale Beispiele. Also ich möchte nicht zum Zahnarzt gehen vor 50 Jahren. Ich bin heilfroh, dass ich einen guten Zahnarzt habe, der mir nicht wehtut und der das schon geregelt kriegt. Ja? Mit seinen modernen Apparaturen. Und da gibt es ganz viele. Mhm. Und die Krankheiten, die mittlerweile auch schon erforscht sind, wo man vieles auch korrigieren kann, was er vor 50 Jahren noch nicht konnte. Also gerade den Fortschritt. Ich könnte auf den Autoverkehr verzichten. Hätte gerne. Fände super, eine autofreie Innenstadt in Köln zu haben. Fände ich sensationell. Ich fahre sogar gerne mit der KVB.
Ja?
Ja, ich fahre gerne mit der KVB. Also gut, da habe ich jetzt seit über einem Jahr nicht mehr getan, aus naheliegenden Gründen.
Ja, ja. Ja. Ich finde auch, ich meine, gut, jetzt haben wir. Heute, es ist Dienstag, es ist Mittag, blauer Himmel, der Frühling kommt. Wir gehen hier wirklich in der Nähe vom Rhein entlang, da vorne überholt uns gerade ein Frachtschiff. Dann kann man natürlich halt auch Dinge ausblenden, aber jetzt lebst du natürlich wirklich halt ein prädestiniertes Leben. Finanziell sollte dir nichts wehtun. Du bist stolzer Opa. Wie sehr bist du wirklich auf einer Insel, dass du eigentlich gar nicht so viel, ich sag mal, mitbekommst, was links und rechts halt auch für einen Mist passiert?
Naja, da ich ja so auch ein Zeitungsjunkie und ein Nachrichtenjunkie bin, kriege ich natürlich alles mit. Was manchmal ein bisschen schade ist, dass ich so gerade was die Kölner Regionalpolitik betrifft, nicht allzu viel mitkriege.
Ah ja, okay.
Das ist mehr Culpa, das muss ich auch irgendwie mal ändern. Ich kaufe mir nicht jeden Tag eine Tageszeitung. Ja. Ich lese zwei Wochenzeitungen von vorne bis hinten. Und da geht mir schon, teilweise geht mir das Regionale in Köln, flutscht mir dann schon mal weg. Also ich habe jetzt beschlossen, dass ich mir den Stadtanzeiger ins Internet hole. Ja. Dann habe ich den wirklich jeden Morgen. Setze mich eine Stunde hin und fahre Fahrrad auf dem Heimtrainer.
Ja.
Dann kann ich dann das auch mal wieder auf den Schirm kriegen. Das ist so ein Vorsatz.
Ja.
Habe ich gefasst.
Weil wahrscheinlich hast du jetzt wirklich alle guten Filme und alle Serien durch, weil das weiß ich ja halt auch. Wir haben ja einen gemeinsamen Arbeitsplatz, die WDR4 Songpoeten.
Ja, genau.
Und da erzählst du nämlich ja halt auch, dass dir auf deinem Heimtrainer durch Filme, die du dann halt auch morgens guckst, dann Songinspirationen oder so halt kommen. Also das heißt, das ziehst du wirklich jeden Morgen durch. Du machst jeden Morgen ein Sportprogramm.
Ja, das mache ich jeden Morgen. Ich bin hier die Strecke, wo wir jetzt gehen, von da, wo wir wohnen, bis zum Godower Hafen, die bin ich, als ich 50 wurde, bis zum Schlaganfall, bin ich diese Strecke jeden Morgen gefahren, bei Wind und Wetter.
Mit dem Fahrrad, ja.
Und super. Das war großartig. Ich habe mich dann nachher nicht mehr getraut, weil ich nicht wusste, wie diese Folgen vom Schlaganfall sind. Und dann werden auch die Knochen brüchiger, wenn ich da noch Maul legst, als Opi. Ja. Das ist dann schon doof. Und deswegen, ich hab diesen Heimtrainer eigentlich gehasst. Ja. Meine Frau hat mir so ein Ding schon viel früher in die Bude gestellt. Ich habe gesagt, statt dem Scheißteil, da langweile ich mich zu Tode. Ja. Ja, ja. Und dann irgendwann, als das mit dem iPad aufkam und dann eben auch viele Reportagen auf Phoenix gesehen.
Ja, ja.
Also ich kann mich da schon beschäftigen und diese Stunde geht im Flug vorbei.
Toll.
Also ich würde das auch nicht missen wollen. Mhm. Das ist doch für mich so eine
Meditation.
So eine Zeit, die ich für mich habe, wo ich nicht zielgerichtet irgendwas tun muss, zu erledigen habe. Genauso, wenn ich nachts wach werde. Mhm. Ich schlafe dann, wenn ich Pinkel gehen muss nachts, ich schlafe dann nicht schnell wieder ein. Das ist, da habe ich mich eine Zeit lang Mörder drüber geärgert. Dann liege ich da rum eine Stunde oder dann ärgere mich. Und dann geht dieses Sorgendomino los. Jetzt fällt dir das ein, das. Dann schläfst du erst gar nicht ein. Da habe ich irgendwann vor vielen Jahren schon aus der Not eine Tugend gemacht. Ich lese nachts. Ja. Ich habe eine schöne kleine Lampe, wo ich die Tina nicht mit wach mache. Und dann lese ich eine Stunde, anderthalb, manchmal zwei.
Ja.
Und dann fahren wir die Augen wieder zu und dann schlafe ich weiter. Mhm. Wunderbar. Mhm. Das ist wirklich aus der Not eine Tugend gemacht. Ja. Und denn wann komme ich ansonsten ohne schlechtes Gewissen tagsüber dazu, ein Buch zu lesen?
Das wollte ich dich nämlich wirklich auch noch fragen, weil auch das habe ich natürlich jetzt auch durch deine Sendung, dass du und auch deine Bücher, die du selbst geschrieben hast, dass du wirklich viel liest. Und ich merke das jetzt, ich bin 20 Jahre jünger als du und meine Kinder sind noch was kleiner. Ich komme nämlich überhaupt nicht dazu, wirklich außer dann abends im Bett, aber dann nach drei Seiten ist dann vorbei und leider brauche ich jetzt auch eine Lesebrille, dann hast du die Brille schief auf der Nase. Also du liest dann überwiegend nachts oder kannst du dir nicht jetzt es wirklich halt auch leisten und erlauben, dich nachmittags in den Ohrensessel zu setzen, auf den Rhein zu gucken und ein Buch zu lesen?
Ja, kommst du einfach nicht zu? Es ist zu viel. Das was ich zu tun habe, versucht irgendwie zu erklären. Seit die Kinder aus dem Haus sind, kümmern Tina und ich uns eigentlich um alles, was mit im weitesten Sinne mit Management zu tun hat. Wir nennen das ironischerweise Kitchen Table Management. Da gibt es sogar einen Stempel. Wir haben irgendwann einen Stempel, der ist unser Küchentisch drauf.
Ja.
Und wir kümmern uns eigentlich auch, damit wir auch wissen, was passiert. Ich würde jetzt hier nicht rumjammern, aber so der du kannst als Band wie Bab kannst du vom Tonträgerumsatz nicht mehr leben.
Ja.
Tonträger aufzunehmen ist, das machst du, weil du deinen Gestaltungsdrang hast, weil du was raus willst und dass du den Fans, die mehr mit dir anfangen können, als die Songs aus den 80er Jahren, als sie jung waren, zu hören, was Neues zu geben.
Ja.
Das macht einen großen Spaß und da denkst du auch nicht drüber nach, was du dafür kriegst. Aber es ist unglaublich viel Arbeit. Ich kümmere mich um die ganze Gestaltung, um alles, was an Artwork ist.
Ja.
Gott sei Dank, wir arbeiten mit einem Grafiker zusammen, der Mattes arbeitet jetzt, ich glaube, seit 95 mit
uns. Ne? Ja.
Und das funktioniert. Und für vieles natürlich, je nachdem, was gerade für eine Phase ist. Wir planen eine Tour, die machen wir natürlich nicht selber. Die planen wir nicht selber. Da haben wir eine Konzertagentur, die wir dann fürs Merch machen wir selber. Da werden dann aber auch dann, je nachdem, wenn es eine Hochphase ist, werden noch wieder Leute angestellt. Ja. Aber du kannst ja jetzt keinen Stab mehr leisten, wo du ständig irgendwie fünf Leute die sich um alles kümmert, was mit Bab läuft. Also, denn wir verdienen, und jetzt sind wir wieder leider wieder bei der Pandemie, wir verdienen nur am Tourgeschäft.
Wahnsinn.
Habe ich das jetzt erklärt?
Ja, du hast es auf jeden Fall erklärt, dass du viel an der Backe hast. Und ich meine, das ist ja auch das Schöne, dass du mit Tina eine Frau an deiner Seite hast, die da es entweder mitmacht oder sogar gerne halt auch mitmacht, eigentlich ja dein Leben zu managen, also deine Karriere. Sie selbst ist Fotografin oder als Fotografin halt viel unterwegs. Aber das ist natürlich halt auch schön, wirklich so eine Selbstkontrolle zu haben und du kannst dann wirklich auch Ja oder Nein sagen zu Dingen. Also deshalb wirklich nochmal vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir hier wirklich spazieren gehen.
Ja, das ist wirklich auch ein Glücksgriff. Also das muss ja nicht unbedingt so sein. Es kann ja sein, dass du verliebst dich irgendwann ineinander und stellst dann fest, oh Gott, diese beiden Lebenspläne, oder das ist eigentlich nicht miteinander zu vereinbaren. Mhm. Also letztendlich ist ja darüber auch mein erster Familienversuch gescheitert.
Ne? Ja, weil du halt deine vorherige Frau kennengelernt hast, da warst du halt noch kein Popstar, Rockstar, was auch immer. Und auf einmal geht es dann halt so ab und dann bist du halt natürlich nicht mehr zu Hause. Ne?
Also, als ich Carmen kennengelernt habe, die ist mir zum ersten Mal aufgefallen, da hatte ich in der Opera einen Solo-Gig. Mhm. Stand die vom Fenster an der Seite und hat
Opera, geguckt. Eine Kneipe halt auch in der Südstadt, vom Klopfig-Ex, genau. Ja.
Und da hatten wir gerade unser erstes Album raus und da war nicht abzusehen.
Da warst du dann noch als Südstadt-Dillen unterwegs, richtig? Genau. Das war die Zeit.
Ja. Also, da war überhaupt nicht abzusehen, dass da irgendwann mal eine längere Zeit sein würde, wo ich jedes Jahr einfach nicht da bin. Mhm. Und das hat sich irgendwann, und diese zweierlei Auffassungen von wegen, wie man leben soll, das hat sich irgendwann nicht mehr miteinander vereinbaren lassen. Und das ist schlimm genug.
Ja, also, weil, absolut. Das war ja auch deine Familie damals und immer noch. Ja. Mhm. Ja. Ich würde gerne auch noch mit dir wirklich über Freundschaft sprechen, weil das kam jetzt schon zu Beginn unseres Gesprächs, dass du so viele Glückwünsche bekommen hast jetzt zu deinem 70. Geburtstag. Und auch durch dein Dylan-Buch weiß ich, dass dein Telefon, was dir beinahe gestohlen worden wäre in San Francisco, natürlich zig hundert Kontakte von Persönlichkeiten etc. hat. Was würdest du sagen, wie viele Freunde hast du in deinem Leben?
Da muss man fein unterscheiden. Also das ist, ich glaube, ich habe eine Menge Freunde. Hallo, da, herrlich, keine Frage. Schönes Wetter, würde ich sagen. Nee, man hätte es nicht besser machen können. Danke. Danke.
So, das war jetzt der Erste, der Herr Niedecken gesagt hat und nicht Wolfgang.
Ich kann die aber.
Ach so, wirklich? Ach,
super. Ich kann die aber vom... Der fährt immer am Rhein vorbei.
Ach super, okay.
Da wollte ich hin.
Ach, okay, hier wolltest du hin. Okay, Rotterdam.
Das ist ein sogenannter Myriadenstein.
Ja.
Da ist 510 Kilometer von Basel entfernt. Ja. Also das geht 314 Kilometer von Rotterdam entfernt. Aber hier steht bis zur Grenze, bis zur Landesgrenze. Landesgrenze. Ne?
Ja, sehr schön. Ja, ein Myriadenstein. Wie viele gibt es davon? Also
ich habe nicht furchtbar viele mehr. Okay. Ne? Also ich habe auch immer Angst, dass den in der Cloud.
Ja, okay, wir sagen es.
Angst, dass den in der Cloud. Also, da gibt es ja sogar, ich weiß nicht, ob du das Lied sowieso kennst, zwischen Rotterdam und Basel, ist die Jahrzehnte, Stromaufwärts und leere Tour.
Ja, von welchem Album?
Das haben wir oft, zum Beispiel auf dem letzten Live-Album haben wir es drauf.
Okay.
Auf dem Live in Deutsch haben wir es drauf. Sowieso heißt das Stück.
Ja, sowieso, doch, also sowieso als Titel kenne ich es, aber jetzt die Textzeile. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, also wir kommen auch noch zu Freundschaft zurück, aber genau.
Jedenfalls durch den Stein bin ich auf diese Idee gekommen. Dieses Stück sowieso.
Dann
weiß Bescheid.
Ja, wunderbar. Sehr gut. Aber das wirklich, wie gesagt, ich bin in Köln geboren. Mein Schwiegervater spricht nur Kölsch. Aber ich muss wirklich immer noch teilweise bei deinen Texten wirklich das Booklet daneben legen, weil es wirklich nochmal entweder ein anderes Kölsch ist oder die Art, wie du dann das Kölsche singst, dass ich wirklich mitlesen muss.
Ist das bewusst? Also, ich habe mich noch nie bemüht, so Kölsch zu singen, dass es jeder verstehen kann.
Ja, muss ich ja auch nicht.
Weißt du, weil das wäre für mich schon irgendwie so ein Ding, so der Anfang vom Anbiedern. Mhm. Im Gegenteil, mir ist eher so, und ich nenne das ja immer meine Nackenhaarkontrolle, wenn ich einen Text halbwegs fertig habe oder denke, er wäre fertig, dann geht der bei mir durch die Nackenhaarkontrolle. Mhm. Die kann ich nicht betuppen. Das ist.
Also das heißt, dir müssen selbst sich die Nackenhaare hochstellen, wenn du deinen eigenen Text liest, singst oder hörst du dann eine Demo-Version oder was ist
das? Ja, oder ich singe das zu dem Playback. Mhm. Ich schreibe ja jetzt in der Regel die Texte, dass ich ein Playback habe und eine andere Version, wo dann schon der entsprechende Musiker, meistens ist halt der Ulle, mhm. unser Gitarrist, wo der dann irgendeinen Fantasietext drauf gesungen mhm. hat. Und dann habe ich die Phrasierung, die Melodie, Gesangsmelodie und dann das kann ich überlegen, wo ich was mitmache. Mhm. Und wenn ich dann wirklich in einer längeren, je nachdem, dauert dann auch ein paar Tage, bis ich mit dem Text dann auch so zufrieden bin, dass ich ihn in die Nackenhaarkontrolle gebe.
Okay.
Die nächste Station ist dann der Tina Vorspiel. Mhm. Die hat dann auch noch irgendwie, findet dann auch noch irgendwas, wo sie sagt, das mhm. hattest du schon mal oder das mhm. kommt mir irgendwie komisch vor, das mhm. ist oder womöglich zu kitschig oder irgendwas. Mhm. Und dann wird das immer wieder überarbeitet, wird mhm. immer wieder ausgekämmt. Mhm. Ja? Und das kann auch so ein, kann auch den Paradebeispiel bei dem Stück Absurdistan vom lebenslänglich Album.
Ja.
Das hatte ich komplett auf Kölsch geschrieben, wie immer. Ja. Und habe im Studio gemerkt, also noch nicht mal bei mir am Schreibtisch, das würde ich niemals so sagen. Und dann fragst du dich natürlich, wie würdest du es denn sagen? Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen Hochdeutscher. Mhm. Vielleicht so, also mhm. reinisch hoch, etwas reinisch Hochdeutscher, schon, ja. schon reinisch eingefärbt, aber ja. Eben nicht so, also beispielsweise dieses kölsche Wort für Zeit, zig.
Ja.
Das sage ich im normalen täglichen Umgang, sage ich, habe ich jetzt zig für, ja. sage ich das. Mhm. Aber ich würde es nicht singen wollen. Mhm. Ich würde es nicht singen, da käme ich mir schon vor wie so ein Mundartbewahrer. Ah, okay. Ja. Das ist manchmal ein ganz, ganz feiner Grad.
Ja. Ja.
Ein ganz feiner Grad, ja. wo ich dann merke, Scheiße, das würdest du niemals so, mhm. das würdest du so nicht singen. Mhm. Klar, im Normalbetrieb, ich rede viel Kölsch zu Hause, obwohl meine Frau aus Bayern ist. Ich ja, rede viel Kölsch.
Genau, das finde ich auch
toll. Hast du jetzt
gezickt für. Ja.
Aber mhm. ich würde das, und so ist bei diesem Stück Absurdistan auf einmal bestimmte Zeilen, wo ich mich wohler gefühlt habe, wenn ich die auf Hochdeutsch singe.
Also was ich wirklich ganz großartig fand, war jetzt halt auch die Geschichte, aber halt auch den Song von Lefrau Hermanns.
Ja.
Also dein erstes kölsches Lied, was du jetzt erst in deinem Archiv aber wieder entdeckt hast, was du zu Zeiten deines Zivildienstes geschrieben hast. Aber da sind so viele, so schöne kölsche Worte da schon drin. Ja. Und als du dich damals dahingesetzt hast, klar, da hast du jetzt erstmal nur an die damals 93-jährige Frau Hermanns gedacht, der du das halt zum Geburtstag als Ständchen gesungen hast, dass du das natürlich auf Kölsch dann ihr jetzt halt vorträgst. Hast du extra mit diesen Worten halt auch gespielt, weil du die so schön fandst oder weil du einfach die Geschichte erzählen wolltest, weil sie halt auf der Kirmes früher da diesen
Wagen hatte? Also ganz einfach, ich fand diese Frau Hermanns so großartig. Mhm. Also wir waren alle von dieser Persönlichkeit, auch alle hin und weg. Mhm. Wir haben noch ein paar Jungs mehr, die da Essen auf Rädern rundgefahren haben. Mhm. Und nachmittags, dann je nachdem, welche Schicht man hatte, dann auch mit den Oldies da Karten gespielt, gesungen, gemalt, gebastelt, irgendwas.
Ja. Und, Kaffee eben, getrunken und manchmal auch ein Schnäpschen, ne?
Das ja, genau. ich habe da ab und zu dann auch mal eine Gitarre mitgebracht, je nachdem, mhm. weil ich wusste, das fand so, bei Schenke der Aale, bei Blömscher genau. oder eine Besuch im Zoo oder irgendwie, da lachst du dich kaputt, das nennt man Camping.
Ja,
so, das schön. Fanden die super. Ja, wenn die das singen konnten, dann blühten die auf, die ganzen Old, die waren ja alle, waren ja alle Native Speaker sozusagen.
Ja, alle
und, So, dann hieß es, also Frau Hermanns hat Geburtstag. Ich dachte, komm, ja, schreibst du dir ein Lied.
Super.
Und wahrscheinlich war das dann auch so der ausschlaggebende Punkt, dass ich auch gemerkt habe, ach, das geht ja eigentlich ganz gut.
Das fließt, ne?
Und gut, ich habe das ja nie erfunden. Die Blackfirs waren ja die Ersten, die das in der Art sowas machten. Mhm. Aber waren wir
nicht mit, so viel vorher, ne? Also die Blackfirs hatten jetzt gerade 50-Jähriges, ne? Genau.
Ja, 72 hatten die, glaube ich, den trinkt er in den Mittag, weil die auch mitkriegte.
Ja,
weil ich auch immer klasse fand. Genau. Ganz großartig.
Ja.
So, und dann habe ich ja dieses Lied gespielt, die waren natürlich alle hin und weg. Mhm. Ja. Und dann habe ich aber dieses Lied dann irgendwann später auch mal mit zur Band genommen, wo wir dann zu der Zeit noch eigentlich eine Coverband war. Okay, okay. Wo wir, ja. wir hatten ja nichts anderes vor. Ja. Wirklich, ich schwöre es dir, wir hatten nichts anderes vor, als einmal in der Woche ein Kastenbier leer zu proben und da irgendwas zu spielen. Ja. Und so der erste Song, der dann, wo ich eigentlich so selber dachte, jo, das könnte man mit Papa spielen, war Helfe kann doch keiner. Ja. Wo ich auch jahrelang davon ausgegangen bin, dass das der erste Song gewesen wäre. Nein.
Ja, es war.
Aber genau durch diese 93 und 1883, das zusammengezählt, war ist klar. halt 1976.
Und das war vor Helfe kann der keiner.
Und ja.
Aber was ich nämlich, wie gesagt, dann auch so interessant finde, wenn ich mal. Keine Ahnung, es kommt nicht oft vor, mal Kölsch schreibe, ja, dass ich irgendwie eine WhatsApp oder sonst was an meinen Schwiegervater, das Kölsche zu schreiben, das ist ja eine eigene Sprache. Also ich kann es zum Beispiel nicht, ich verstehe halt einigermaßen Kölsch, ich kann es ganz rudimentär sprechen, aber wie schreibst du Kölsch, so wie du es hörst?
Phonetisch.
Oder?
Ja? Rein, also, phonetisch, ja? Rein phonetisch. Und ich habe dann so meine eigenen Regeln.
Okay.
Manchmal ist es so, Madetjo, das kannst du jetzt M-A-A-T,
ja.
kann das aber auch M-A-H-T schreiben, muss ich mir irgendwann mal einigen.
Ja.
Also ich schreibe es dann mit zwei A.
Ja.
Ne? Mhm. Und die Tina weist mir dann immer nach, wenn ich was anders geschrieben habe, das hast du beim letzten Mal noch anders geschrieben. Also die ist schon dann ein sehr gutes Korrektiv, die tippt die ja immer.
Ja.
Ich schreibe ja immer nur oldschool-mäßig mit Papier und Bleistift. Ne?
Das finde ich auch gut. Und, aber das heißt, es gibt ja durchaus halt auch im Internet so ein kölsches Wörterbuch oder sowas, da guckst du gar nicht rein. Gottes Willen,
ja? Nee. Da ist auch zu viel. Ja. So die mag ja eine ehrenhafte Vereinigung sein, die Gesellschaft für uns kölsche Sprache.
Ja, richtig.
Aber was sie so für, an Grammatiken haben und an orthografischen Regeln, das schaudert mir. Also wenn ich schon, also ich nehme einfach der Peter.
Ja, genau.
Der Peter. Ja?
Also das steht für alle, die es nicht verstehen, der Peter.
Bei denen steht dann D-Apostroph R. Der Peter.
Ah, okay. Ja.
Kann ich nichts mit anfangen.
Ja, okay.
Oder noch schlimmer, der Brunnen vorm Dom, der Drühe Peter.
Ja.
Das ist der Brunnen, wo damals kein Wasser floss.
Genau, der Trockene.
Der Drühe Peter. Schreiben die Dr, D-Apostroph R. Und dann Drühe, schreiben die D-R-Ü-G-G-E.
Oh, Drücke.
Der Drücke Peter.
Okay.
So, also,
aber eigentlich ist es mit J dann eher, ne? Oder?
Deswegen, also manchmal mache ich mir halt den Witz, dass ich je nachdem, wo wir spielen, die Leute kennen das alles schon, das ist schon fast so ein
Running Gag.
Ja. Genau. Dass ich den Leuten sage, pass auf, wenn ihr jetzt gerade uns mitsingen wollt, eine Regel beherzigen. Im Kölschen gibt kein Je.
Genau.
Das beten die schon mit. Ja.
Sehr gut.
Und dann hast du dann so komische Schreibweisen, drücke bitte.
Ja.
Also deswegen vergesse es einfach. Mhm. Die haben mir auch schon tausendmal angeboten, dass sie die ganzen Kölschen Texte, meine ganzen Kölschen Texte, mal in ihrer Schreibweise. Also, und ich habe immer danke abgewählt. Ich finde es ja sehr ehrenhaft, dass sie sich darum kümmern. Das ist alles gut. Ich will jetzt da jetzt nicht bashen oder sowas.
Ja.
Aber lieber nicht.
Aber das fand ich, wie gesagt, also wirklich, mir fällt es immer wieder halt auf, halt Kölsch halt dann zu schreiben, dass das ja gar nicht so einfach ist, beziehungsweise klar, du schreibst es halt so, wie du es hörst in deinem inneren Ohr, wie du damit aufgewachsen bist. Oder hast du früher deiner Mutter, wenn du irgendwo hingegangen bist, einen Zettel geschrieben hast, hast du das auf Hochdeutsch geschrieben oder eher eingekölscht?
Ich glaube auf Hochdeutsch.
Ja,
ich habe
auf
Hochdeutsch schon geschrieben.
Ja.
Ja. Aber weißt du, Kölsch ist ja keine Schriftsprache. Da fängt es ja schon an.
Ja.
Also Kölsch ist ja eine Sprache, die immer in Bewegung geblieben ist, je nachdem, welche Zeitumstände gerade waren.
Mhm.
Also als die Franzosen hier waren, erstaunlicherweise einige französische Brocken im Kölschen.
Meine Oma, die rund um die Ursulakirche gewohnt hat, da kam der Straßenfeger mit dabei und sagte die immer, oh, Trottoir haben sie aber schön gefegt.
Genau. Chaiselong, Porte-Monnaie, Chaiselong, also alles, ganz viele, ganz vieles.
Und
Franzosen in ihrer ganz kurzen 20-jährigen Zeit haben ganz viel zurückgelassen, auch viel Erfreuliches. Ne?
Ja.
Ja, die haben die Kanalisation in Köln eingeführt.
Mhm. Sind wir dankbar für.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber dann müssen wir natürlich wirklich halt auch noch über Vater Rhein sprechen, den du, glaube ich, von deinem Arbeitszimmer aus auch sehen kannst. Was macht das mit dir, wenn du den Rhein siehst, am Rhein entlang gehst oder halt auch schaust?
Also der Rhein beruhigt mich. Der Rhein hat eine total beruhigende Wirkung auf mich. Also ein plattestes Beispiel, wenn Gott weiß, wie viel los ist und ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, wenn wir zu Hause irgendwas organisieren müssen und irgendwie viel telefonieren und weiß ich gar nicht, dass ich einfach sage, ich gehe mal nach oben. Dann gehe ich nach oben und guck einfach mal auf den Rhein raus. Und du glaubst nicht, wie schnell sich mein Puls beruhigt. Ich übertreibe das immer. Nee, ne? Ich sage immer, solange der Rhein in die richtige Richtung fließt, kann ja schon nichts Großartiges schief gehen. Ne? Der Rhein hat wirklich eine total beruhigende Wirkung auf mich. Und gut, jeder kennt das, wenn man sich irgendwo ans Ufer von einem großen Gewässer setzt und man guckt Richtung Horizont, wie beruhigend das sein kann. Wie man teilweise auch philosophisch drauf kommt. Ja? Dass man demütiger wird. Mhm. Dass man über viele Sachen nachdenkt, wo man im normalen Trubel überhaupt nicht zukommt. Und das ist auch wirklich so der Trost, wenn der schöne Sommer dann vorbei ist, wenn die Blätter alle wieder unten sind. Ich hab ja nicht viel mit dem Winter am Hut, das mag ich nicht so besonders gern. Der einzige Trost ist dann, dass ich dann wieder durch die Baumkronen den ganzen Rhein sehen kann. Ja. So im Sommer sehe ich natürlich nur unten was. Ja. Mhm. Es ist schön, also ich lebe sehr gern am Rhein und wann immer überlegt wurde, ja, sagen wir nicht mal woanders jetzt hinziehen, weil eigentlich so ein großes Haus brauchen wir gar nicht mehr, die Kinder sind im Haus und ist auch nicht besonders altersgerecht, das Haus. Ich sage ja gerne, aber bitte darauf achten, dass da auch der Rhein dann vorbeifließt, sonst will ich da nicht hin.
Blick auf den Rhein.
Also.
Hast du das denn auch als Kind dann schon gemacht, dass du aus der Severinstraße runter an den Rhein gegangen bist, zum, weiß nicht, Steine flitschen oder sonst was? Oder war das schon zu weit weg damals, obwohl es ja gar nicht weit weg ist?
Nein, also ich kann mich erinnern, dass es immer großartig war, wenn in der Regel waren es unsere Mütter, die uns das erlaubt haben, dass wir über die Pollerwiese zum Spielen rüber, also über die Südbrücke rüber zur Pollerwiese durften und dann auf der Pollerwiese spielen durften. Das war auch eine Mutprobe, über diese Brücke zu gehen, wo ja diese ratternden Güterzüge fuhren. Ja. Ja. Und das war aber großartig. Ich weiß doch genau, wie die Jungen hießen, mit denen ich dann darüber gegangen bin. Und das war großartig. Das waren immer größere Jungen, die dann auf mich aufpassen. Ja, ja. Die dann, wo meine Mutter auch wusste, die passen auch wirklich auf. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass die den Kleinen irgendwie dann vergessen oder so. Jungs aus der Nachbarschaft. Ja. Und das war toll. Und
das ist schön. Dann bringst du mich nämlich jetzt auch wieder zurück zu meiner Frage zu Freundschaft und zu Freundin. Ja. Hast du noch Freunde wirklich aus Kindheits-, aus Jugendtagen, mit denen du heute noch guten Kontakt hast?
Ja, habe ich. Aus allen Phasen sozusagen. Ab und zu verliert man sich mal irgendwo.
Ja.
Ab und zu
gehen wir hier mal ins Wasser? Ja.
Ab und zu ist, dass du über jemanden über ein Jahr oder zwei keinen Kontakt mehr hast. Aber Freunde erkennst du daran, dass wenn du die triffst, ist das immer so, als wenn die vorgestern erst bei dir gesessen hätten oder ich bei denen. Also das ist, Gott sei Dank ist das so. Natürlich am wichtigsten sind die Freunde, wo man ständigen Kontakt zu hat, wenn es mir nachts nicht gut geht und ich irgendwie nicht weiß, wie ich damit klarkomme, wo ich auch anrufen kann, ohne der sagt, hör mal, hast du denn alle, ich bin am Schlafen, sondern die dann auch zuhören. Es passiert nicht, aber Leute, die auch mal ein Geheimnis für sich behalten können. Also solche Freunde habe ich Gott sei Dank auch. Das ist sehr viel wert.
Würdest du sagen, mehr als eine Handvoll? Oder kann man es gar nicht?
Aus der Abteilung eine Handvoll. Der Abteilung, wo ich... aber ich habe viele Freunde, sagen wir mal, wo ich auch sagen würde, die würde ich ungern mit Seelenpein belasten wollen. Mhm. Ich denke, der verschont die. Aber gut zu wissen, dass ich andere habe, die ich damit auch belasten kann. Und das ist gut.
Und was ich aber auch schön finde, ich weiß jetzt nicht, ob du Clueso als Freund bezeichnen würdest, aber zumindest bist du, glaube ich, halt auch so ein Stück weit Mentor auch für ihn, dass du natürlich auch der jüngeren Generation, Künstlern, Musikern, auch deine Lebenserfahrung weitergeben kannst. Ist das für dich aber halt auch gleichzeitig eine Sache, von der du halt sehr profitierst?
Also mit Clouseau verbindet mich eine Menge. Weil ich teilweise erkenne ich mich auch im Clouseau auch selber wieder. Mhm, das heißt, ich kann den gut verstehen und ich glaube, der weiß auch, aha, so noch mal 20 Jahre älter oder vielleicht in dem Fall sogar fast 30, so werde ich wahrscheinlich auch mal sein. Das ist schön, also auch hier der Henning May, der von Annemarie Kantereit, das ist so ähnlich, überhaupt in dieser ganzen Band erkenne ich uns sowieso wieder. Mhm. Weil die so eisenhart ihr Ding machen, sich nicht reinreden lassen, finde ich so großartig. Ja. Und also diese Freundschaftsgeschichten hat natürlich auch so eine traurige Komponente. Natürlich sterben mir auch einige Leute weg. Ja, also wenn ich jetzt so ein Stück hier vom letzten Album Volle Kraft voraus, da kommen zwei Jungs drin vor, die schon tot sind. Theo Mütz und Schmal. Und der Meiermann, ja? Theo ist tot. Schmal Mötz leben. Der Meiermann ist auch tot. Ja. Also die, blöder Spruch, dieses die Einschläge kommen näher, aber das, da irgendwann fängst du an, darunter zu leiden. So scheiße. Ich habe jetzt vorige Woche wieder gehört, dass der Schlagzeuger aus der Band The Troop, dass der auch jetzt gestorben ist. Und der Schlagzeuger, der danach ihm gekommen ist, bei The Troop, der ist schon vor zwei Jahren gestorben. Die Einschläge kommen tatsächlich näher. Du hörst auch von Leuten, die du unheimlich gern magst, die so wirklich so, wo du sagst, boah, scheiße, dass ich mit denen nicht mehr so viel Kontakt habe. Wo du sagst, scheiße, der hat Krebs. Hoffentlich geht das gut. Mhm. Diese Einschläge, die näher kommen, die können schon zum Sorgendomino beitragen, ja, nachts, weißt du? Aber das ist der Lauf der Dinge. Ja. Da muss man mit zurechtkommen.
Und je älter man wird, klar, desto mehr beschäftigt man sich damit. Ja. Also herrlich jetzt hier in Rodenkirchen am Beach zu sein. Es ist wirklich fantastisch. Also muss man nicht in Urlaub fahren, ne?
Hier, das ist eine wunderschöne Stelle. Ja. Das ist also eine so unfassbar schöne Stelle hier.
Und dienstags mittags nur ein Mädel mit Hund auch hier, ist man wirklich alleine. Also kann man seine Ruhe haben.
Also das ist der weiße Bogen halt. Ja. Ne? Ja. Und ich stelle mir, ich kenne das ja von Kind an. Da, wo wir jetzt wohnen, das ist ja ein römisches Außenkastell gewesen. Okay. Da, wo wir wohnen, das war eine, von da aus haben die Römer den Rhein hochgeguckt und haben geguckt, was da jetzt kommt an Schiffen. Und dann ist ein Meldereiter in die Stadt geritten und hat gesagt, da kommt was. Ja.
Ne? Nehmen wir an, uns würde... Achso, nee, wir waren noch bei Freundschaft.
Bei den Freundschaftsgeschichten, ja. Und dann bin ich natürlich auch froh, dass ich ganz viele meiner ehemaligen Mitspieler wirklich ein gutes Verhältnis zu habe. Zu den Leuten, mit denen ich zusammen studiert habe, also was ja eigentlich auch der Nukleus für Bab war. Mit dem habe ich die Band auch angefangen. Da war damals der Gitarrist, der Hans Heeres. Dass das irgendwie immer noch Freunde sind. Ja? Verfolgst denen ihren Lebensweg, die verfolgen meinen Lebensweg, was nicht so schwer ist. Ja. Hier haben wir eine Zeit lang immer, als die Mädels noch klein waren, an Sommerabenden gepicknickt. Ja. Mit Freunden. Wunderbar. War immer eine wunderschöne Stelle. Ja. Da konntest du bis da, wo wir jetzt gerade geparkt haben, konntest du fahren und dann konntest du irgendwie den Kram hier die Ecke rum. Und dann haben wir hier bis in den Sonnenuntergang im Sommer die Kinder haben im Sand gespielt. War super.
Ist dann auch eine Gitarre dabei? Also singst du dann? Nee, an so Stellen hast du dann mal frei, ne?
Nee, das ist überhaupt so ein Ding, wo ich auch drüber nachdenke, wieso machst du das eigentlich nie? Mhm. Mhm. Ich will auf keinen Mal am Bäcker gehen. Jetzt muss der wieder unbedingt Gitarre spielen oder so. Mhm. Das hat sich auch in den Jahren auch irgendwo anders wieder entwickelt. So, dass man Also wenn ich Gitarre spiele, dann ist das in der Regel, wenn ich alleine zu Hause bin.
Ah ja, okay.
Und manchmal denke ich, scheiße, das ist jetzt so lange. Gestern Abend habe ich viel Gitarre gespielt und dann festgestellt, scheiße, musst du öfters machen, dann geht die Hornhaut von den Fingern weg.
Also tut noch weh, ja?
Gestern hat es mir weh getan.
Wahnsinn, also
gestern ein paar ganz alte Stücke, wo ich überlegt habe, von momentan so dabei zu überlegen, ob ich, je nachdem, wenn sich das wieder alles lockert, dass ich ein paar Lesungen mit dem Dillenbuch mache und dann dazu auch ein paar Songs spiele. Mhm. Und die habe ich gestern Abend mal so ausgesucht, was da passt. Und wieder ein paar sehr lustige Sachen getroffen.
Erzähl uns einen Song, wo du gedacht hast, so, ach schön, dass ich das mal geschrieben habe.
Welcher? Ach, in dem Dillenbuch kommt ja irgendwo vor, dass ich irgendwo, dass mir der Groschen gefallen ist, wenn ich in Kneipen gespielt habe. Dass diese traurigen Stücke, dass die Leute, dass ich einfach umgedreht haben weiter Bier getrunken.
Genau.
Dass ich also besser was zum Lachen dann auch spiele. Ja. Und dann habe ich mich halt also an diesen Songs orientiert. Teilweise an Bob Dylan's Talking Blues Geschichten, wie I Shall Be Free, Number so und so, so und so, so und so. Oder an so Stücken wie Motorcycle Nightmare oder Bob Dylan's 115th Dream. Das waren Sachen oder
die Spaß machen,
Talking Bear Mountain Picnic Massacre, so abstruse Fantasie, Geschichten.
Ja, genau.
Und auf dem ersten Album sind halt so, das ganze erste Album, also fast das ganze erste Album, besteht eigentlich aus den Stücken meines Solo-Repertoires, wo es immer was zu lachen gab.
Ja.
Und da habe ich gestern mal noch zwei Stücke nach ewigen Zeiten.
Deshalb musst du die wieder richtig drauf schaffen oder ist das wirklich so in deiner DNA drin, dass die Griffe und alles sofort sitzen?
Die sind einfach, die Akkorde sind einfach, die sind mörder einfach. Also gerade dieses Stück, das heißt auf dem ersten Album, das heißt Sinnflut. Mhm. Das haben wir sogar vor ein paar Jahren nochmal irgendwann in der Zugabe gespielt bei irgendeinem Konzert, wo es gerade passte. Und dann auch dieses Stück Albtraum eines Opportunisten. Mhm. Das ist so abstrus.
Okay.
Das ist so abstrus, dieses Stück. Und das sind drei Akkorde, da kannst du nicht viel falsch machen. Und das habe ich gestern dann mal komplett hintereinander durchgespielt. Und dann noch ein paar andere Stücke. Sinnflut habe ich auch gespielt. Ja. Und dann habe ich noch andere Dylan-Stücke gespielt, die auch relativ lang sind, so wie Desolation Row oder so, 12 Strophen, unfassbar. Also wenn ich das spielen will, muss ich irgendwie da zusammenstreichen auf 5 Strophen, sonst werden die Leute mir wahnsinnig.
Wir wollen dich ja lesen hören, ja.
Und, schön. Und dann habe ich, als ich dann wieder runter ins Wohnzimmer gegangen bin, wo irgendwie Hart aber fair lief, ich habe gesagt, das habe ich ja ewig nicht mehr gehabt, damit die Fingerkuppen wehtun.
Siehst du, da kannst du sehen, wie lange du wirklich ja auch natürlich nicht mehr auf der Bühne standst.
Ja, ja.
Wann war dein letzter Auftritt? Wann war es das letzte?
Der letzte Auftritt war im Dezember 19 mit D.S. Ullmann. Der hat mich, wir sind befreundet und gesagt, kommst du vorbei, singen wir eine Nummer zusammen. Dann habe ich mit dem zusammen ein Stück nachmittags am Soundcheck eingeprobt und abends dann gespielt, war sehr schön. Ja. Und da hätte ich mal, wenn ich das... hätte ich
gewusst,
niemals gedacht,
dass das der letzte jetzt Auftritt ist. Wahnsinn.
Ja, und der eigene letzte Bab-Auftritt war auch dann 19. Das war, das war 16. August. Bonn, hier Kunstrasen.
Meine Güte, Wahnsinn. Ja, gibt's Entzug? Also wie sind deine Entzugserscheinungen? Wie fühlt sich das an, wenn du jetzt daran denkst?
Also muss ich ehrlich sagen, seit ich gestern Abend wieder gespielt habe, scharre ich wieder in den Startlöchern. Vielleicht, dass es ja dann doch jetzt noch klappt, dass ich diese Lesungen machen kann. Ja. Wenn ich die machen kann, mal gucken, ob ich die mit noch einem Musiker zusammen mache oder ob ich sie ganz alleine mache. Ich weiß ja nicht. Und das ist... Es bieten sich auf einmal wieder Wege an, wo natürlich, wenn die vierte Welle kommt, kannst du das Ganze wieder in die Tonne treten.
Ja,
ne? Das ist ja auch eigentlich das, was einem am meisten nervt.
Ja.
Du bereitest was vor, du planst. Wir haben ja geplant, das ist ja nicht die erste Planung, die wir jetzt gemacht haben, wir haben geplant, dass wir dieses 30. März-Konzert von diesem Jahr auf den nächsten Jahr, aufs nächste Jahr verlegen, also 70 und 1. Ja, ne? Ja. Mhm. So, da musst du natürlich alle Gewerke anfragen, von Band über Crew, über Hotels, über Hallen. Licht, du musst die ganze Planung machen, bis dann irgendwann kommt ein Anruf.
Geht nicht.
Ey, Scheiße. Schön, dass wir es gemacht haben, aber es wird schon wieder nicht klappen. Ja,
Wahnsinn.
Und das ist natürlich sehr, sehr frustrierend.
Ja. Aber ich meine, jetzt wissen wir, seit wir jetzt losgespaziert sind heute, dass du ja wirklich ein sehr erfülltes und ausgefülltes Leben hast. Also Langeweile hast du natürlich überhaupt nicht, aber dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, vor deinem Publikum, vor deinen Fans, das zurückzubekommen, wofür du ja dann auch dich montagsabends hinsetzt oder nachmittags und dir die Fingerkuppen blutig spielst. Dieses Gefühl ja, des Zurückbekommens vom Publikum, wie entscheidend ist das für dich wirklich, für deine Kreativität
und dein Antrieb? Das ist total entscheidend. Ja. Also ich bin kein Squash-Spieler, der in der Halle steht und den Ball immer gegen die Wand knallt. Mhm. Ich brauche Response. Mhm. Nicht das Echo, ist ja sogar falsch, aber das, was das von dieser Energie, was zurückkommt, angereichert, wieder zurückkommt, das ist unglaublich wichtig, weil du dich auch dann auch eher selbst wieder einschätzen kannst, ist das okay, was ich da mache, oder bin ich da vielleicht doch auf dem Holzweg? Das beste Beispiel ist halt dazu, wenn du eine Tournee vorbereitest, dann hast du eine ideale Setliste, die du dir machst, und schon nach dem ersten Auftritt merkst du, da stimmt's nicht, da stimmt nicht, da der Bogen stimmt nicht. Ja? Du musst es irgendwie anders machen. Und das kannst du eben nur, Fußballer sagt, entscheidend ist auf dem Platz. Entscheidend ist auf dem Platz.
Ja. Ich hatte mir zwei Fragen eigentlich nur vorgenommen, die zu stellen auf unserem Spaziergang. Jetzt sind wir fast am Ende, weil du natürlich halt auch eine Vergangenheit hast, die du thematisiert hast, auch in deiner Biografie. Du warst in einem Internat, wurdest da auch sexuell missbraucht und jetzt gibt es diesen Missbrauchsvorwurf in Köln. Und nehmen wir an, wir würden jetzt hier auf unserer Spazierrunde dem Kardinal Rainer Maria Wölki, der würde uns jetzt hier entgegenkommen. Was würdest du dem sagen?
Ich denke, dass wir erst mal ein bisschen Smalltalk betreiben würden. Und je nachdem würde sich dann daraus ergeben, dass man sich mal in Ruhe unterhält. Also ich habe das dann viel lieber, wenn man sich in Ruhe unterhält, als jetzt jemanden mit etwas zu überfallen. Also ich bin ja jetzt schon öfter gefragt worden, wie ich diese Situation einschätze. Und ich habe dann in der Regel gesagt, dass ich eigentlich über die katholische Kirche, über diesen komischen Männerverein im Vatikan, den Altmännerverein, eigentlich nur noch den Kopf schüttle. Also, dass ich es eigentlich gar nicht begreifen kann. Ich kann es auch wirklich nicht begreifen. Und darüber kann man sich unterhalten. Also ich habe mich darüber übrigens schon ganz gut mit dem Bischof von Trier unterhalten, der wirklich ein guter Mann ist, der auch wirklich, habe ich auch im Rahmen einer Talkshow kennengelernt. Und das war, das war sehr angenehm. Auch da passiert gar nichts.
Da passiert gar nichts, alles gut, die Hunde.
Ach ja, aber die wird jetzt wahrscheinlich einen Bogen drumherum gehen, wird ein bisschen riechen, ob das okay ist oder nicht. Ist ja ein Mensch, ne? Ja, aber das ist ja eine nette Lady.
Gut, guck mal. Ja, und durch Hunde kommst du auch immer mit Leuten ins Gespräch, ne?
Ach ja, das ist auch schon.
Der Bischof von Trier, ja. Aber also ich meine, ich kann mir ja schon vorstellen, dass dich das jetzt hier gerade in Köln sehr beschäftigt hat und dass du das sehr verfolgt hast, was jetzt hier passiert ist.
Ja, das habe ich schon verfolgt, weil es mich, ich will jetzt nichts sagen, was sowieso klar ist, dass ich das alles furchtbar finde. Aber mir tut es besonders leid für die ganzen Leute, die sich ehrenamtlich in der katholischen Kirche engagieren. Wirklich sehr, sehr uneigennützig. Ob es darum geht, um die Flüchtlinge, mit denen man versucht, in empathischer Form zu helfen. Ob es um um Obdachlose geht. Also es gibt so viele Bereiche, wo sich Katholiken, gläubige Katholiken engagieren. Und die werden halt immer wieder in irgendeiner Form zurückgestoßen und müssen sich mit diesem ganzen Quatsch auch auseinandersetzen, die selber die Schnauze voll haben von dieser Salamitaktik, wo dann was erstmal nur zugegeben wird, dann, wenn es hundertprozentig nicht mehr zu verleugnen ist. Und ich habe ja sowieso mit dem Katholizismus ein gespaltenes Verhältnis, weil ich auch glaube, dass es so wie der Katholizismus momentan unterwegs ist und auch schon über die Jahrhunderte, eine sehr restriktive und auch eine unbarmherzige Religion ist. Das tut mir total leid. Aber schon alleine aus dem, wie mein Vater gelitten hat, der war ja geschieden von seiner ersten Frau, die ist ihm abgehauen. Was sollte er machen? Er muss sich scheiden lassen. Der durfte nicht mehr zu den Sakramenten. Also ein total gläubiger Mann
darf
nicht mehr beichten, darf nicht mehr. Beichte ist sowieso wieder so ein Ding. Wir mussten bei unserem Peiniger beichten, da muss man vorstellen. Der darf nicht zur ersten heiligen Kommunion, und für den mein Vater war das Allerschlimmste, die Vorstellung, dass er keine letzte heilige Ölung kriegt. Keine letzte Ölung kriegt. Das war für meinen Vater dieser Gedanke. Gott sei Dank haben wir einen befreundeten Pfarrer, der hat es gemacht. Das war für meinen Vater dann letztendlich für so einen gläubigen Menschen war das eine Erlösung. Aber das war nicht kirchenkonform. Und über diese ganzen Geschichten, so dieses Repressive, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der Wölki dafür tatsächlich zugänglich ist. Ich kann es mir nicht. Vielleicht würde ich mich lieber über Fußball unterhalten. Er ist ja großer FC-Fan.
Aber hast du ihn mal getroffen? Hast du ihn mal irgendwann gesprochen? Nein. Okay.
Ja, also ich habe da keine Vorbehalte, weil ich wirklich, wie gesagt, wenn ich kenne auch einige höhere Leute aus der katholischen Kirche, teilweise auch von den Reisen, wo ich mit Horst Köhler, damals Bundespräsident in Afrika war, da waren auch immer welche dabei, mit denen ich sehr gut verstanden habe, die was wirklich gute Leute waren, wo ich überhaupt keine Vorbehalte hatte und wo ich auch Klartext reden konnte. Und die dann auch eher so sagten, warte ab, das wird schon noch. Aber ich stecke ja nicht in diesen Gremien drin, die jetzt sagen, wer da jetzt in Köln Kardinal wird. Das weiß ich. Und das ist dann letztendlich für mich auch so. Weißt du, ich gehöre dem Verein nicht mehr an. Und ich bin auch keiner für Bashing. Haben wir eben schon mal darüber geredet. Ne? Ich bin keiner, der basht. Also das ist auch eine Frage des Respekts. Ja. Bashen ist immer so ein Ding, wo du denkst, das ist billig. Ja. Das ist einfach billig.
Man kann seine Konsequenz für sich selbst ziehen und seine Schlüsse daraus ziehen.
Oder unter vier Augen drüber reden und dann sich seine Meinung bilden. Aber ich muss keinen bashen. Muss einfach nicht sein. Ja.
Ich finde es sehr schön, Wolfgang, dass wir uns heute mal wirklich unter vier Augen bei diesem wunderschönen Spaziergang an diesem herrlichen Apriltag mal in Ruhe unterhalten konnten. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und genauso wie ich dich gerne im Radio höre, wie ich dich gerne auf Platte höre, ist es schön, wirklich sich mit dir zu unterhalten. Ja,
Dankeschön. Danke sehr. Habe ich auch keine Sekunde gelangweilt.
Das freut mich. Ja, weil das ist natürlich auch schwer für dich, weil ich meine, du so viele Interviews, die du halt schon gegeben hast. Und das finde ich das Schöne, aber halt auch an diesem Format, weil ich hier keinen Fragenkatalog habe, den ich irgendwie abarbeiten muss, sondern dass man wirklich spazieren geht und sich dabei unterhalten kann und ja auch auf die unterschiedlichsten Themen halt kommt. Ja. Also von daher freut es mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Danke.
Gerne doch.
Ja, und ich hoffe, dass auch ihr euch nicht gelangweilt habt. Wenn euch diese Folge sogar gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter. Ihr wisst, dass positive Bewertungen die einzige Währung auf Plattformen wie diesen sind. Daher freue ich mich auch darüber, wenn ihr mir am besten 5 Sterne gebt. Genauso freue ich mich aber auch über eure Kommentare. Den Podcast Walk and Talk, Flanieren und Schwadronieren könnt ihr abonnieren. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Für mich war der Spaziergang mit Wolfgang ein absolutes Highlight. Und es kam mir vor, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Und dabei haben wir uns in der Vergangenheit nur mal bei kurzen Promoterminen gesehen, an die sich Wolfgang verständlicherweise nicht mehr erinnern kann. seine Dankbarkeit dem Leben gegenüber, seine Gelassenheit und dennoch immer engagiert zu sein, das sind Dinge, die mich nachhaltig bei ihm beeindrucken. Toll fand ich auch, dass er bei unserem Spaziergang immer wieder stehen geblieben ist, um mir in die Augen zu gucken, wenn er etwas gesagt hat, was ihm wichtig ist. Vielen Dank an Wolfgang Niedecken. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bedanken möchte ich mich auch für die technische Unterstützung von Tentacle Sync. Das Kölner Unternehmen hat die Track-E-Aufnahmegeräte rausgebracht, mit denen auch diese Podcast-Folge aufgenommen wurde. Und auch Wolfgangs Frau Tina findet die Technik der Track-Es so spannend, dass ich direkt einen Kontakt herstellen konnte. Mein Name ist Manuel Unger. Mich findet ihr auf Instagram und Facebook und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis bald bei der nächsten Runde Walk und Talk, Flanieren und Schwadronieren.